yo, ich möchte ja echt nicht stören, doch hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu hören. Denn ich sage dir, die Boys sind wieder am Start und sie sprechen über alles, was ein Nerd so mag. Über dies und jenes, über Serien und Games. Also pass besser auf, jetzt geht's los. Ab und zu mal Beef und jede Woche neue Themen. Das Herrenspielzimmer, eine Bereicherung fürs Leben. Blackie, Steve und Dennis sind da. Hier kommt das Herrenspielzimmer. Sascha aus den USA ist auch im Herrenspielzimmer. Also mach dich bereit jetzt für das Herrenspielzimmer. Das Herrenspielzimmer.
Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Auch an diesem netten Donnerstag sitzen wir wieder hier zusammen und haben einen Gast, der sehr viel gefordert wurde in letzter Zeit von euch. Unser lieber US-Sascha ist wieder am Start. Sascha, schön, dich zu hören.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, wieder hier zu sein. Ich sag mal, das ist so wie, als wenn Thomas Gottschalk zu Wetten, dass zurückkommt, oder? Es war ja ein bisschen dick aufgetragen. Ich ziehe das zurück.
Ja, ich gucke das auch mal ganz gerne. Scheinbar gibt's das ja jetzt leider nicht mehr. Hat jetzt endgültig sein ich mache kein Wetten, dass mehr.
Ist nicht abgesetzt komplett, Wetten, dass? Nee. Also vorbei?
Nee, es gibt jetzt Gerüchte, ich weiß nicht, ob es schon bestätigt ist oder so, dass die hier Tokyo Hotel Dudes das machen, das übernehmen.
Ich denke, das ist bestätigt, okay. Um ehrlich
zu sein. Das ist bestätigt, ne? Wie heißen die? Die Kaulitz-Brüder.
Genau, Bill und Tom.
Eins der größten deutschen Kulturgüter irgendwie, also ernst gemeint, weil du bist ja, auch aufgewachsen mit Wetten, dass. Wenn Wetten, dass war, dann das war das Ereignis, ne?
Ja, ich sehe das ganz genauso.
Ja. Es ist ja ein bisschen zahmer geworden bestimmt, oder? Weil früher war das ja oft noch ein bisschen mehr crazy, dass sich Leute was gebrochen haben und so. Ich glaube, die Wetten sind ja ein bisschen zahmer jetzt, ne?
Waren, also es gab irgendwie jetzt in den letzten, warte mal, wann war das? Ich glaube, es gab zwei Revival-Ausgaben, die kamen immer im November mit Gottschalk und dem vollen Programm. Und die kamen auch gut an, hatten eine gute Quote. Und für jeden ist es so, also für die Die-Hard-Fans, die damit, so wie wir beide groß geworden sind, ist es so, dass es sich schon ein bisschen nach Hause kommen angefühlt hat.
Ja, wie ist denn das mit den Jüngeren? Weil wir und vielleicht noch so 10 Jahre plus minus, verstehe ich das, aber jeder 25-Jährige kann doch damit nichts anfangen, oder?
Das war auch die große Kritik, also die meisten Leute, die halt nicht mit Thomas Gottschalk aufgewachsen sind oder diese Ära von Fernsehen gesehen haben, haben gesagt, was ist das für ein Rotz? Vollkommen aus der Zeit gefallen, bla 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 bla.
Ja, aber es hatte eine gute Quote, also meine ich zumindest, weil ja eine ganze Generation ja damit aufgewachsen ist und das viele gesehen haben. Gottschalks Humor, keine Ahnung, seine typische Art, die er hat, die kommt halt heute nicht mehr so gut an. Genau, warum jetzt Stefan Raabs Comeback so gefloppt ist, denke ich. Das waren die großen Entertainer der letzten 2 Dekaden so gefühlt. Und das kommt heute einfach nicht mehr so gut an. Aus Gründen, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Aber die breite Masse findet das halt nicht mehr so geil.
Das können wir nicht, weil wir ein bisschen zu alt sind, glaube ich.
Ja.
Raab war ja auch so ein Staple, ne?
Und ja, also beziehungsweise wir, ich fühle mich da jetzt einfach mal mit hinzu, wenn ich bis ganz kleines bisschen jünger bin, das sind halt formative years für uns gewesen, ne, dass du gesagt hast, Stefan Raab und Thomas Gottschalk und dementsprechend mit viel Affinität und Liebe schaut man da auch hin.
Genau.
Also ich denke auch mit sehr viel Liebe an Stefan Raab und an die wunderschönen Samstage mit Eltern, ne, darfst du mal bis 23, 24 Uhr wach bleiben. Oh, aber heutzutage würde ich mir sowas nicht mehr angucken. Ich hätte einfach kein Interesse dran.
Ja, aber ich halt schon und ich hab mich das ganze Jahr drauf gefreut immer. Und ich weiß noch, dass wir einmal so ein Event in der Schule hatten, was war irgendwie ein Schulball oder so, wo ich extra dann in diesem speziellen November vor 2 oder 3 Jahren extra früher gefahren bin, um Wetten, dass gucken zu können. Also ich bin aber auch echt sehr anfällig, was so Retro und früher war alles besser und so, ne? Also ich fühle mich da immer sehr abgeholt. Ich bin da ein bisschen empfänglicher als andere, glaube ich.
Weiß ich nicht. Also ich sehe es ähnlich, vor allem, was du gerade gesagt hast. Da ist man wieder Kind irgendwie, darfst lange aufbleiben, die ganze Familie auf dem Sofa. Das ist eine heile Welt, die hast du, wenn du erwachsen bist, ja auch nicht mehr wirklich.
Nee. Ja, kann sein. Ja. Und mich stört das halt auch nicht, wenn Thomas Gottschalk mal irgendwie einen Spruch sagt, wo er nicht drüber nachdenkt, wo dann halt Twitter wieder voll ist, was er Schlimmes gesagt hat. Meine Meinung zu dieser ganzen Empörungskultur ist ja allgemein bekannt. Whatever. Gut, mein Lieber, Sascha, ich habe gerade kurzfristig noch irgendwie, hätte ich schon viel früher machen müssen, ich habe jetzt in den Ferien viel zu tun gehabt und einfach, bin einfach ein bisschen langsamer als früher und hätte das schon viel früher machen sollen, nämlich weil deine Rückkehr so gefordert wurde von der Community, du wirst hier sehr geliebt, hätte ich einfach der Community schon früher das mit, also die wussten das natürlich alle seit 2 Wochen, aber ich hätte einen Blog-Eintrag schreiben sollen, wo ich gesagt hätte, Leute, ihr könnt Fragen stellen an den Sascha. Das habe ich jetzt auf meiner Patreon-Seite gemacht, kurzfristig, und da kamen auch einige Fragen rein, aber lustigerweise alle Fragen, die ich dir sowieso gestellt hätte, und okay, die sich damit gedeckt haben. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht. Wir haben das Herrenspielzimmer jetzt wieder ein bisschen umgestellt, irgendwie, weil die Leute sagen, ja, ja,
erzähl doch mal, ich habe es nur kurz überflogen, irgendwann auf einem älteren Blog-Eintrag. Was ist denn das neue Konzept?
Also das alte Konzept war ja irgendwie, wir sind in einer Zweier- oder Dreier-Konstellation und haben einen festen Ablauf mit festen Themen oder festen Bereichen, die wir abgearbeitet haben. Und wir haben viele, so in den letzten Monaten, viele Viewer verloren oder Listener verloren. Weil, ja, dass sich einfach ein bisschen totgelaufen hat. Und viele haben dann sich gewünscht, irgendwie, dass Enclaves und du zurückkommen. Und ja, was natürlich dann schwierig möglich ist, dann die Zeit zurückzustellen. Und ich bin mir auch sicher, dass Enclaves keinen Bock drauf gehabt hätte. Hat er auch, glaube ich, geschrieben. Ich auch nicht so. Und bei dir habe ich gedacht, irgendwie, das lässt deinen Terminkalender auch nicht zu, der jede Woche jetzt wieder auf der Matte zu stehen.
Also, was du sagst, früher war alles besser, sagen die Leute.
Genau, genau. Also, alle liebten natürlich, und so ist es immer, ne, die erste Crew ist immer die beste, weißt ja, ne? Und ja, haben das auch so ein bisschen idealisiert, wie es früher war. Lange Rede, kurzer Sinn, ist halt so, dass wir gesagt haben, okay, also es wurde sich gewünscht, dass wir keinen festen Ablauf mehr haben an Themen, sondern frei Mund sprechen. Und viele fanden die Idee gut, dass wir so eine Zweierbesetzung haben, wie Dennis und ich in diesem Fall, und dass wir immer wechselnde Gäste haben. Das hält den Podcast frisch. Und das fanden wir alle gut und deshalb haben wir das jetzt so umgestellt wieder.
Cool, das ist doch schön. Ja, schön, dass mich auch jemand vermisst hat.
Du würdest dich wundern, wie viele.
Zumindest ein paar. Naja, das kann man auch wieder ändern. Wenn ich mal wieder irgendeinen bescheuerten Take habe, dann schalten die auch alle wieder aus.
Ja. Was die Community und mich am meisten interessiert, ich möchte ganz vorne anfangen. Also, ich hatte ja die Ehre bei meinem letzten oder vorletzten Besuch, ich meine bei meinem letzten sogar, dass du mir das neue Metal-Pop-Projekt vorgestellt hast. Und ich fand das ja echt ganz witzig. Und man hört gar nichts von euch. Wie ist der Stand in Sachen Metal-Pop-Projekte? Findet ihr überhaupt noch die Zeit dafür? Wie läuft's bei euch eigentlich so in Sachen Spieleentwicklung?
Gut, ja, gemischt und gut, wenn die kurzen Antworten. Wann warst du denn da gewesen? Das ist doch auch schon 2 Jahre her, oder?
Ja, das ist schon ganz schön lange her, ja.
Da hat Lea noch hier gewohnt, oder?
Genau. Wohnt Lea nicht mehr da?
Nee, die ist ja ausgezogen letztes Jahr. Das Haus ist leer, endlich wieder, ne?
Oh. Die wohnt jetzt in den USA oder ist sie wieder zurück nach Deutschland gegangen?
Nee, die ist in Kalifornien jetzt für das nächste Jahr wahrscheinlich noch.
Stark. Ja. Nur das Beste für deine tolle Tochter.
Ja, ich meine, sie ist halt jetzt, die Wurzeln haben sich langsam rübergeschichtet und von Sachen, die du als junger Mensch tun kannst, von den Möglichkeiten, hat sie momentan mehr. Und da war von ihr auch gar kein Drang, da zurückzugehen. Sie ist trotzdem weit weg. Kalifornien ist ja auch irgendwie am halben Ende der Welt von da, wo wir sind.
1.500 Kilometer.
Ja, ist, glaube ich, einfacher als nach Deutschland, aber trotzdem. Ja. Was auf jeden Fall sich geändert hat, ist, das Haus ist leer, beide Kinder sind weg. Und zum ersten Mal seit 18 Jahren bist du irgendwie nicht in Service of Others und du hast mehr Zeit, kein Abendessen für alle machen, kein nicht rumfahren, irgendwelche Kinder. Das ist eine Umgewöhnung.
Aber vermisst du das gar nicht? Seine also Kinder da sind?
Doch, irgendwann, also noch habe ich genug zu tun, aber es ist eine Umstellung. Also ich hoffe, dass ich nicht einer von diesen clingy Parents werde, denn ihren Kindern hinterherziehen und die nicht in Ruhe lassen. Aber ich kann dir sagen, das ist eine Umstellung.
Das hat meine Schwiegermutter tatsächlich gemacht. Meine Schwägerin ist, ich glaube, in den letzten 10 Jahren irgendwie 6-mal umgezogen, mit 3 Bundesstaaten wechseln und die ist jedes Mal hinterhergezogen.
Ich meine, es ist ja nicht schlecht. Ich finde ja eigentlich so geteilte Familie gut und beim Aufwachsen hier die letzten 15 Jahre, dass wir halt keinen Oma und Opa hier hatten, das macht schon einiges härter. Aber jetzt so ganz alleine, ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, aber zeitmäßig ist es natürlich eine Erleichterung. Ein Grund, warum ich so langsam nebenher vorangekommen bin mit meinen Games, ist, weil ich ja, wir hatten beide Kids hier. Ich hatte ja meinen Office Room nicht mehr, ich musste ja im Hallway arbeiten so ein bisschen. Und dann, bevor die beide fahren konnten, bist du halt ständig nur am Rumfahren, die Kids. Und das hat natürlich auch ein bisschen den Progress gedämpft.
Okay. Ich finde, also keine Ahnung, ich glaube, ich bin da schlecht im Loslassen. Das weiß man sowieso von mir. Wenn ich daran denke, also bei dir klingt das ja alles richtig gut, irgendwie mit dem Loslassen, aber ich weiß gar nicht, ob ich das so schaffe.
Das kommt ja vor allem schleichend. Jetzt so in dein Steppke ist ja noch in dem Alter, da bist du der coolste Typ ever.
Ne? Ist so.
Und dann kannst du mit ihm coole Sachen zusammen machen und du bist noch der Held und so. Und dann, wenn das in die Teenagerjahre geht, so 13, 14, 15, dann merkst du irgendwann, dass du nicht mehr der coolste Typ bist. Und du sagst, hey, wollen wir heute Abend was zusammen spielen? Ja, nee, ich gehe mit meinen Freunden. Okay. Und das ist so die erste Stufe, wo es schon so ein bisschen runtergeht.
Oh Mann,
ja. Ich habe schon ein bisschen mit schwer getan. Und Luke wusste das auch irgendwann zum Beispiel. Da kam dann später an, hey Papa, wollen wir einen von diesen Filmen gucken, die du gerne guckst? Und ich, ja, okay, das machst du doch jetzt nur wegen mir, oder? Nee, ich will die wirklich gucken.
Ja, du hast aber auch einen extrem coolen Sohn, das muss man auch sagen, ne?
Ja, ich vermisse die beiden schon, auch mit ihm, ich habe ihn jetzt ja nicht gesehen seit, ich werde ihn jetzt im Oktober nochmal sehen, weil ich endlich ihn besuchen fahre, aber so auch nur per Videocall für jetzt fast ein Jahr, das ist schon Umgewöhnung.
Glaube ich. Aber zurück zu meiner
Air Force.
Sorry, sag doch mal bitte.
Wie schlägt er sich denn bei der Air Force? Dein Sohn ist doch Pilot geworden oder ist dabei, Pilot zu werden, ne?
Nee, nicht, er ist in der Air Force, aber er ist nicht Pilot. Er ist in den Security Forces, die machen Sicherheit für die Airbases und sowas. Und er ist jetzt in Korea, also in Südkorea, oben in Seoul stationiert, da oben an der Grenze. Und an sich macht es ihm Spaß, weil jetzt gerade seit dieser ganze Iran-Mist unterwegs ist, sind die ganzen Auslandsbasen alle halt auf Hochalarm und da ist das sehr viel Stress. Deswegen habe ich auch nicht so viel Zeit, mit ihm zu reden momentan. Der arbeitet halt 12-Stunden-Tage und dann 3 Tage on, 1 Tag off. Und alles ein bisschen sehr High Stress gerade, aber generell gefällt es ihm gut.
Interessant. Kommen wir zurück zu Metal Pop Games.
Ja, ich habe dir, glaube ich, ein Playable-Bild gezeigt damals.
Genau.
Ja? Mhm. Genau, ja. Ich bin deutlich weiter, aber ich habe es noch nicht so ganz public gemacht, weil ich meine komplette Zeit ging mit Family Stuff und Contract Work weg und ich habe vielleicht in den letzten 12 Monaten vielleicht 3 Monate Progress an dem Spiel gemacht. Ist leider sehr unexciting, das jetzt zu erzählen, sonst würde ich dir gerne noch was zeigen, aber es ist ja eine Mischung zwischen der Arbeit, die ich nebenher noch machen muss und die Familie irgendwie hier am Laufen halten. Ist leider keine guten News, was das angeht.
Okay, schade. Ich habe gedacht, jetzt gibt es endlich mal wieder was Tolles von euch.
Wie lange das dauert. Wie ich immer sage. Ja, muss auch sagen, ich mache das ja nicht als Vollzeitjob. Ansonsten wäre das schon, glaube ich, hätte ich es in einem Jahr fertig gemacht. Das ist ja nicht jetzt, ich mache es ja auch nicht unter Metal Pop Games, sondern nebenher. Ich finanziere das so nebenher und es ist auch kein so riesiges Spiel. Aber die Zeit ist halt immer, das, weißt du, hast halt nur so und so viele Stunden im Tag.
Ja, aber wovon lebt ihr denn aktuell irgendwie? Also macht ihr wieder viele Sachen für andere oder?
Naja, die Metal Pop Games sind ja schon noch up and about und machen erstaunlicherweise Galactic Colonies, Crafting Kingdom, die machen noch Geld, nicht mehr so viel wie früher, weil der Markt ist halt kaputt. Ich mache halt viel Contract Work nebenher und Mika ist ja jetzt bei Epic Games, bei Fortnite.
Die ist da auch. Wusste ich nicht.
War sie das nicht? Die war noch bei Respawn letzte Mal, ne?
Genau.
Ja, nee, die ist bei Epic, ist bei Fortnite und arbeitet da. Und das ist halt auch, da geht die komplette Zeit weg.
Krass. Die Mika, ja.
Ja.
Gut, mein Lieber, dann ist natürlich die häufigst gestellte Frage, wie sieht's bei euch aus in der Gaming-Szene? Ich meine, du hast ja unglaublich viel Einblick, viel, viel mehr, als wir hier von außen beurteilen. Wir kriegen immer nur die offiziellen Meldungen. Wie ist der Stand? Das Letzte, was du mir geschrieben hast, ist, Digga, sagen wir jetzt hier in Deutschland, die werden alle, meine Kumpels werden alle gekündigt bei Blizzard und Co., die alle auf KI setzen und finanzielles Potenzial dafür schaffen wollen. Wie sieht's aus? Wie ist die Lage aktuell bei euch?
Ja, ich weiß nicht, wie man es am besten zusammenfassen soll. Also zumindest was ich sehe mit den Leuten, die ich rede und auch die Arbeit, die ich bekomme oder nicht bekomme, ist es katastrophal apokalyptisch momentan in der Games-Industrie und ich glaube weltweit, nicht nur in den USA, sondern zumindest im westlichen Raum. Asien ist ein bisschen anders, aber USA und wahrscheinlich auch Europa, es sieht nicht gut aus. Also die ganzen Closures und die Layoffs lest ihr ja wahrscheinlich auch davon.
Natürlich. Und deswegen wundere ich mich gerade, weil du Epic Games gesagt hast. Wurde da jetzt nicht announced, dass 1000 Leute gefeuert werden?
Ja, das ist auch so ein Ding. Die haben runtergecuttet, also sie hat es nicht erwischt, aber es war schon, ich glaube, es sind was, 20% oder so der ganzen Belegschaft gewesen. Da kommst du halt wieder und irgendwie so ein fast ein Drittel von deinem Team ist dann nicht mehr da, randomly, und das ist schon, Du merkst es überall, die Hiring-Boni gehen runter, die Jahresboni werden nicht mehr so hoch, die Gehälter sind nicht mehr, also sind immer noch gut, aber die steigen nicht mehr so viel, du hast Bewerber noch und nöcher auf eine Stelle, Und also zum einen ist es natürlich, ja, AI ersetzt die Jobs, ist nicht hundertprozentig richtig, das sagen alle, aber ich glaube, viel davon, was jetzt gerade passiert in den letzten 2, 3 Jahren, ist dieses Covid-Overhiring. Wir hatten ja seit 2019, 2020 einen Riesenboom und es wurde richtig overhired. Und viele Firmen, glaube ich, nutzen jetzt dieses AI-Thema, um Leute off-zu-lane ein bisschen. Und dazu kommt, dass es der Spielindustrie generell ja nicht wirklich gut geht. Okay. Aber ich als Indie kann mich nicht mehr beschweren, weil mein Indie-Game, wenn ich von meinem Game, keine Ahnung, auf Steam 50.000 Einheiten verkaufe, dann ist das ein Mega-Erfolg. Aber die westlichen Studios, die sind so unglaublich teuer geworden, dass wenn deine Produktionskosten halt 150, 200 Millionen Dollar sind, dann reicht das nicht, wenn du 1,5 Millionen Units verkaufst. Und dadurch ist der Druck so groß geworden, dadurch nimmt niemand mehr Risiken, dadurch werden die Spiele schlechter. Und dann hast du halt diesen Schneeballeffekt, wie alles immer schneller, schlimmer wird.
Aber es, also ich versuche das jetzt mal so runterzubrechen. Also Covid-Zeit, alle sind zu Hause, alle zocken, alle haben Bock auf Computerspiele, die ganzen Studios suchen händeringend neue Leute.
Es gab einen Riesenboom. Es gab die Zeit 2020, 2022, da wurdest du einfach geheiert. Da kannst du hingehen, wo du wolltest, du wurdest einfach genommen. Und jetzt ist das halt vorbei, ne? Die fetten Jahre sind vorbei.
Okay. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, wahrscheinlich war das die Zeit, aber während Corona war ich ja gar nicht bei euch, wo du gesagt hast, oder weiß nicht, ob es du warst oder bei irgendjemand erzählt hat, du, als ist es die beste Zeit momentan, Spieleentwickler oder oder was weiß ich, Spiele in der Gaming-Industrie zu arbeiten, tolle Gehälter, es geht uns gut wie nie, alles ist perfekt. Das war. Genau,
das war die fetten Jahre waren das.
Okay. Und jetzt sagst du, ist es so, dass, also man hört von außen irgendwie, Blizzard oder Microsoft entlässt 100.000 Leute, weil irgendwie alles auf KI gesetzt wird. Du sagst, das ist, ja?
Das glaube ich, also das sagen sie, aber das ist eine sehr angenehme Sache zu sagen, wenn du zu deinen Investoren sozusagen sprichst. Ne? Das sagt ja durch die Blumen weg, ja, wir stecken jetzt alles in die AI, deswegen müssen wir diese Low-Level-Humans entlassen. Das ist aber, glaube ich, nicht der Fall. Fakt ist ja, wenn du die großen westlichen Studios anguckst, wie viele Flops die produziert haben in den letzten 2, 3 Jahren und Games, die ihr Money einfach nicht zurückgemacht haben.
Ja, ist auf jeden Fall nuancierter als das, ne? Also während der Corona-Zeit ist man auch davon ausgegangen, dass das Wirtschaftswachstum sich auf eine gewisse Art und Weise hält. Und viele haben einfach overinvested, nicht nur für den Short-Term-Gain, weil du diese ganzen Entwickler brauchtest und die Marketing-Leute und was weiß ich nicht, damit du jetzt das meiste Kapital rausschlägst, sondern du bist ja auch in Konkurrenzkampf gegangen mit allen anderen. Dann hast du teilweise overinflated die Leute geholt, weil du musstest die ja woanders abziehen, ne? Damit du die Chance hast, noch mehr Geld zu machen während dieses Pivotal Moments. Und als dann dieser Drop-Off kam, sagen wir mal 2022, als die ersten 2 Corona-Jahre quasi so vorbei waren und die Leute konnten wieder rausgehen und Geld für was anderes ausgeben, dann war der Fall-Off sehr viel krasser für viele, als man das abgeschätzt hat. Du siehst das auch in ganz vielen anderen Bereichen, also D2C zum Beispiel. Das wirst du jetzt nicht kennen, weil ihr das nicht habt, aber ihr habt dasselbe in den USA. Unser großer Lieferservice heißt HelloFresh, ne? Dass du die Möglichkeit hast, dir vorgefertigte Mahlzeiten zu bestellen, die kommen relativ zügig und dann musst du nur quasi ein bisschen was nuken oder Kleinigkeiten kochen. Das war eine der heißesten Sachen, die relativ schnell auch publicly getradet wurde und jetzt post-Corona ist der Shit am Abkacken. Das geht nur noch nach unten so gefühlt. Und das hast du mit so ganz vielen von diesen Sachen, das war halt wie so eine Corona-Blase. Und die ganzen großen Unternehmen, die sind ja verpflichtet, wenn die publicly traded sind, das Minimum an Geld auszugeben und das Maximum an Geld reinzuholen. Wenn du jetzt aber keine Wege findest, dass du neue Werte abschöpfst oder dass du mehr Einkommen reinholst, dann gibt es ja noch eine Möglichkeit, wie du die Gewinne maximieren kannst und das sind Layoffs.
Deswegen geht der Kurs auch immer schön nach oben, nachdem Leute gelayofft wurden, ne?
Ja, das ist halt einfach so, wie es ist, ne? Also wir haben alle teilweise so für einen Moment von der Wirtschaft profitiert, die so in diesem Sektor gearbeitet haben und jetzt ist halt gerade keine gute Zeit. Also für niemanden, der, was weiß ich, Marketing, D2C, Spieleentwickler, Programmierer. Und dann kommt jetzt auch gleichzeitig noch Rise of AI. Und AI gibt dir die Möglichkeit, wenn du gute Prompts schreiben kannst und du kannst anständig mit so einem Kommunikationstool wie AI arbeiten, dass du Junior-Stellen nicht mehr brauchst. Und das sind die, die am härtesten betroffen sind von AI momentan. Du brauchst keine Junior-Entwickler. Wofür? Ein Senior-Entwickler kann die Arbeit von Sechsen schaffen. Der muss nur darauf achten, dass der Code nicht shit ist, der da in Sekunden ausgegeben wird. Das ist viel effektiver.
Ja, die Juniors hat es hart getroffen. Und honestly, AI ist nicht schlecht. Ich merke es, weil ich benutze AI jeden Tag beim Coden. Es ist macht einfach, ich arbeite ja alleine an den meisten Sachen. Und AI-Slop, sure, aber bestimmte Sachen, also für mich sind es zwei Sachen zum Beispiel, weil ich bin es wirklich, jeden Tag bin ich mit Cursor und WhisperSync und so unterwegs, das sind Sachen entweder, wo ich eine Lücke habe, die ich nicht kann, zum Beispiel Shader-Code oder irgendwas, wo ich halt nicht gut bin, oder Sachen, die so einfach sind, die aber Zeit brauchen, die ich sonst machen könnte, aber die kosten mich ein oder zwei Tage. Und wenn ich das hochrechne auf einen Arbeitgeber, der, keine Ahnung, 1000 Software-Engineers hat, okay, vielleicht braucht er jetzt nicht nur 10 Stück, aber vielleicht braucht er nur noch 800 anstatt den 1000. Und dann snowballt das von da an.
Das ist halt Wirtschaft, ne? Aber dazu muss man dann halt auch sagen, ne? Also so, wenn man, auch wenn man es jetzt nicht abschätzen kann, aber so ein Vergleich, der dann immer gezogen wird, wäre dann halt so ein Beispiel. Früher hattest du Leute, die sind rumgelaufen und die haben Lampen in den Straßen angemacht. Elektrizität kam und ganz offensichtlich, die Leute sind ja nicht gestorben, sondern du wurdest umgeschult. Und das ist ja dann einfach eine Entwicklung, die wieder passieren wird. Also mal gucken, wie rasant, und mal schauen, wie sich AI ausweitet und so weiter. Aber letzten Endes, irgendwas wird passieren und die Leute werden halt umgeschult. Was man aber auch noch sagen kann, oh, jetzt habe ich meinen Train of Thought verloren.
Ich weiß, was du meinst.
Ja.
Es ist ja auch jetzt, guck die Taxifahrer und Uber an oder solche Sachen, ne? Ist dasselbe?
Genau. Genau, es ist halt dasselbe. Und dazu kommt dann halt, also wen das jetzt halt natürlich sehr, sehr viel wurmt, und das ist halt natürlich die Generation, die ärmer ist als die Generation, die je davor war, ne? Das sind halt Millennials, du kommst so aus der Schule raus, die wurde immer gesagt, du hast viel, viel, wenn du viel, viel lernst und dir gibst richtig viel Mühe in der Schule und du machst, was du willst, dann wirst du schon einen Job finden, und jetzt ist dieses Überverklären oder die Instrumentalisierung von Education, die backfired jetzt halt, ne? Und das gilt ja jetzt auch für Gen Z und dann wahrscheinlich auch für Gen Alpha, die halt losgegangen sind, harte Sachen studiert haben mit dem Mindset, ey, programmieren, damit verdienst du Geld bis ans Ende aller Tage. Jetzt kommst du so aus dem Studium raus, keine Jobs. Wirst du einfach nicht finden.
Es ist wirklich so schlimm, Sascha, dass es in den USA momentan keine Jobs gibt für Programmierer und Gaming-Entwickler?
Also als Game Developer, ich kenne Leute, welche von den Ex-Respawn-Leuten, die sind wirklich, wirklich gut. 15 Years Experience und alles, und die strugglen, einen Job zu finden, weil wenn das Geld nicht da ist, dann was willst du machen?
Krass.
Das hast du ja noch in anderen Bereichen, so die von der AI betroffen sind. Marketing, Customer Support, Legal, ne? Das einfache Runterbrechen von, was steht in diesem Dokument drinne, oder finde mir einen Referenzparagraphen dazu. Da brauchst du jetzt keine Armeen mehr für.
Nee, da denke ich mir auch bestimmte Berufsgruppen wie hier so Paralegals, was sind das auf Deutsch? Anwalts, wie heißen denn die so diese Research machen, ne?
Ja, so Anwalts, so Gehilfen, ich weiß jetzt auch nicht, wie die heißen, Gehilfen halt, ne? Oder halt junge Studierende, die dann quasi ihr Praktikum in so einer Firma machen, die werden dafür auch genutzt, ne? Dass die dann so auf dem Samstagabend dann noch sitzen und durch 1000 Seiten durchklettern müssen.
Ja, es ist ja alles ganz super, aber ich glaube, das wird eine sehr schmerzhafte Transition werden.
Ja.
Ich sag mal, wir sind noch alt genug vielleicht, dass wir noch mit durchrutschen, aber jetzt so meine Kids, die sind beide 19. Ich meine, ich bin froh, dass die jetzt beide im Military sind, dass sie erstmal die nächsten Jahre, während das jetzt so hart ist, ein gesichertes Einkommen und sowas haben, aber
Was hat denn das alles jetzt mir fällt das Wort nicht ein. Für eine Entwicklung ist das falsche Wort. Für eine Auswirkung, danke, Gott. Für eine Auswirkung auf die Gaming-Szene. Das bedeutet dann, dass sich die Qualität durchsetzt und die Spiele besser werden, weil nur noch die Besten geheiert werden? Oder geht gerade für die großen Studios der Weg weiter bergab? Auch was die Qualität der Games angeht.
Also meine Theorie ist das, und das ist reine persönliche Theorie. Also die westlichen Studios und die asiatischen Studios, es ist ja relativ unterschiedlich. Der Westen struggelt, Asien nicht ganz so viel. Und die Developer selber, die Qualität der Developer ist gar nicht das Problem. Es ist bei den westlichen Studios ist die Planung und das Management und die Kreativität das Problem momentan. Scheiße, jetzt habe ich auch meinen Faden verloren. Was
ist das Problem der westlichen Studios?
Nee, was für Auswirkungen wird das haben? Auf die Games vor allem?
Ja, aber genau. Meine Theorie ist, dass wir viel weniger AAA haben werden. Also die ganz großen, die ganz teuren 100, 200 Millionen Dollar Produkte. Schon nochmal irgendwie so ein Red Dead Redemption oder GTA oder sowas. Und darunter ein bisschen größeren werdenden Layer an AA und dann eine sehr gesunde Indie-Szene, hoffentlich. Weil Indies sind die einzigen, die günstig produzieren können und die jetzt durch AI an der ganzen Ecke weiterkommen. Die können jetzt Sachen machen oder jetzt oder in den nächsten 5 Jahren, die konnten sie vorher nicht machen. Zum Beispiel, guck dir sowas an, wie heißt es hier, 11 Labs, diese Voice-Erstellung. Ja, wenn ich vorher mein Indie-Game, wenn ich mein Indie-Game Voice-Acten lassen wollte, das ist richtig, richtig teuer. Ich habe es ein paar Mal gemacht, dann holst du dir auf Fiverr die Sprecher und so und dann kommst du, wenn du Glück hast, kommst du mit 2.000, 3.000 Dollar für eine Sprache hin und ich übersetze das mal nach 5 Sprachen. Das kannst du dir als Indie, kannst du dir nicht leisten. Lokalisierung, alle solche Sachen zum Beispiel. Und da wird sich, glaube ich, die Gap schließen, dass du mehr Indie-Games hast, die richtig erfolgreich sind und weniger ganz große AAA-Games. Und irgendwann werden die Gehälter von oben ein bisschen runterkommen, hoffentlich. Und das wird sich normalisieren und genug AAs werden dann den Sprung nach oben schaffen. Also das ist meine Theorie. Und das wäre schön, wenn es so wäre. Es kann aber auch sein, dass wir einen ganz großen Crash kriegen.
Was heißt das, ein ganz großer Crash? Was wäre das Katastrophenszenario?
Naja, die großen Publisher, EA geht pleite, Ubisoft ist ja schon am Abkrepeln, Activision fährt GTA gegen die Wand und sie machen massenhaft Studios zu, sodass es keine viable Karriere mehr ist und Spielequalität wird runter. Wir kriegen keine neuen jungen Spieler nach, die bleiben alle auf ihren Handys oder auf TikTok oder auf anderen Sachen, was auch übrigens eine Konkurrenz für Videogames ist, diese anderen Formen von Entertainment und dann haben wir eine schrumpfende Games-Industrie.
Okay.
Das ist ein sehr fairer Punkt. Also, ne, wenn du dir das halt anguckst, das Spiel haben sich auch dahin entwickelt, dass das Dopamin, das Endorphin, das du bekommst, das kommt ja in shorteren und schnelleren Bursts, um auch die Form von Medienkonsum, ne, gleichzuziehen. Zum Beispiel ist League of Legends, früher konntest du erst nach 40 Minuten forfeiten, mittlerweile kannst du nach 20 Minuten forfeiten, viele Games gehen nicht mal mehr eine halbe Stunde. StarCraft 2, Peak, so war Ende des ersten, also des Space-Spiels und dann zum Ende vom ersten Add-on gingen Spiele teilweise bis zu 90 Minuten. Die Spielerzahl ist immer weiter geschrumpft, sodass Blizzard realisiert hat, dass die den Weg, den League of Legends und Co. gegangen sind, wieder matchen mussten und die Spiele schneller machen. Und das merkst du ja bei ganz vielen. Das Slay the Spire, haben wir gerade drüber geredet, Steve, ist ein Riesensuccess. Das liegt aber auch daran, dass so eine Runde relativ zügig vorangeht. Ich muss nicht Ewigkeiten grinden, warten, planen, taktieren. Ich krieg einfach bum, bum, bum schnell. Ne? Wie so ein schneller Fick einfach. Manchmal brauchst du nicht so eine ganze Stunde, sondern geht's einfach nur mal so um 6 Minuten und ab dafür. Und das merkst du bei ganz vielen von Content. Und dann kommt hinzu, so wie Sascha gesagt hat, dass die Game-Studios, die sind nach oben hin, die sind halt mega bloated. Das ist so verbürokratisiert mit so vielen Instanzen an Leuten, die alle Wert abschöpfen aus der Firma, aber relativ wenig Wert reinbringen, ne? Und dann fällt die Scheiße ja von oben nach unten. Und dann kriegt ja natürlich, keine Ahnung, wenn mir jetzt keiner einfällt, auch, also jetzt bitte nicht verstehen, dass der scheiße ist, aber so ein Jeff Kaplan trägt wahrscheinlich weniger dazu bei, dass das Produkt am Ende so ist, wie es ist, wie die 1000 Leute unter ihm. Auch wenn er dann halt federführend ist und so weiter, aber er kriegt halt die Big Bucks im Vergleich zu allen anderen, steuert aber relativ wenig bei dazu, wie das Produkt am Ende wird. Und das merkst du dann bei so Corporate-Produkten wie, wo Azurius und ich über Crimson Desert hier geredet hatten, das fühlte sich für uns jetzt halt nicht ganz so geil an, weil da ist alles drinne von so, wie, das fühlt sich an wie so eine Checkliste. Das mögen Leute, das mögen Leute, das mögen Leute, das mögen Leute. Einfach bloat, 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 so weit wie ein Ozean, so tief wie eine Pfütze. Und das sind so AAA-Games. Und so AA-Games, was wie Baldur's Gate, wo dann halt kein direkter Publisher dahinter steht, der Druck macht, ne, und das ist noch kein Konzern, dann ist da so unheimlich viel Liebe drin, ne, und Detailfreude und die Spiele kommen relativ gut an und die werden dann noch mehr verkauft oder Elden Ring oder sowas. Und dann hast du so eine richtig gute, gesunde Indie-Szene schon im Wachstum, ne? Ich spiele jetzt gerade No Rest for the Wicked, Slay the Spire war geil, vorher habe ich Vampire Survivors gespielt und so. Du gibst halt für diese Spiele nicht viel Geld aus, was auch dazu passt, dass Jugendliche heutzutage weniger Geld haben, um Spiele zu kaufen im Vergleich zum Konsum der Vorgeneration und so weiter und so fort. Also die Games-Industrie hat sich selber ein Problem geschaffen und kann es nicht lösen.
Ja, das, was du gerade gesagt hast, dass du Indie-Games spielst, mir jetzt auch gerade aufgefallen, wo du das sagst. Du kaufst generell, oder ich glaube, du kaufst generell weniger neue AAA-Games und du spielst einfach ältere Sachen. Ich habe, wenn ich überlege, was ich gespielt habe, ich habe Heroes of Hammerwatch gespielt dieses Jahr viel. Und,
oh, ist geil, ne?
Big Ambitions sind beides Indie-Games. Die habe ich für $15 each oder so gekauft und habe da zu zweit wahrscheinlich über 100 Stunden drin. Aber ich habe weiß nicht, ob ich überhaupt irgendwelche AAA-Games dieses Jahr gekauft habe.
Ich habe Crimson Desert gekauft
natürlich.
Und direkt wieder Returned.
Echt? Ich habe Gutes drüber gehört. Das will ich zumindest mal ausprobieren irgendwann.
Das sah lustig aus. Ja, wenn es fertig gepatcht ist oder so, werde ich es mir nochmal angucken.
Ja, aber dieser ganze Live-Service-Push hat auch viel damit zu tun. Viel Geld ist verloren gegangen, weil jeder muss einen Live-Service machen, weißt du? Und das ist jetzt der große Schock, der hier letzte Woche, oder wann war das, als die Epic-Layoffs kamen, das hat eine Schockwelle durch die Industrie getrieben, dass Epic mit Fortnite solche Layoffs machen muss, weil jeder Publisher hätte gerne Fortnite-Money. Deswegen haben die ja seit Jahren, machen sie ihre Live-Service-Games. Alles muss ein Live-Service sein, weißt du? Das neue Battlefield muss Live-Service sein, das muss Live-Service sein. Und weil die wollen halt die Fortnite-Numbers haben. Und das kriegst du halt nicht so einfach. Und jetzt hat der King of Live-Service-Games, ne, Fortnite hat auf einmal, ist am Schwanken. Und das hat natürlich alles, was Investment-Money und Finanzierung angeht, einen Schock durch die Industrie gesendet.
Kannst du es nochmal genauer erklären? Weil mir ist das gar nicht. Was hat Epic announced? Was ist da passiert?
1000 Leute werden gefeuert.
Achso, das, okay. Mhm.
Ja, Tim hat gesagt, ja, wir sind nicht profitabel. So, und dann heißt das, okay, ihr macht dieses Fortnite, das macht im Jahr, was sind das, 4 oder 5 Billion Dollars? Und damit seid ihr nicht profitabel. How in the world könnt ihr nicht profitabel sein? Und was für eine Chance soll jetzt ein Spiel wie hier diese ganzen gecrashten Live-Service-Games, hier Highguard oder Concord oder diese ganzen Dinger, was sollen denn die für eine Chance haben, wenn Fortnite es nicht schafft, Geld zu machen? Fortnite ist eine Household-Brand. Und das halt, würdest du jetzt noch als Executive ein Live-Service-Game greenlighten, wenn du siehst, dass selbst Fortnite nicht die Bills payen kann?
Ja. Und so Live-Service-Games, also das Ziel ist ja auch, ne, also du entwickelst halt Spiele für sehr viel Geld und du möchtest dann natürlich diese Basis weiter ausführen, damit du nicht nochmal sowas entwickeln musst. Das ist einfach Maximierung des Returns, ne? Dadurch, dass du dann in diesem Live-Service drinnen gehalten wirst, wirst du immer wieder Geld in dasselbe Produkt stecken für relativ wenig Aufwand, der dazukommt nach dem initialen Release, ne? Und das ist halt super, super effektiv. Und Fortnite hat ja auch noch den mega Vorteil, das war wieder so formative years, also nebst der Tatsache, es kam Corona. 2019 war ein Riesenjahr für Twitch mit, ich glaube, All-Time-Records für alles Mögliche, ne? Hat man ja auch so gefühlt. Wenn du einmal in einem Spiel richtig viel Geld lässt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass du zu einem anderen Spiel wechselst. Deswegen gibt's nicht so viele Leute zum Beispiel, die zwischen Dota und League of Legends hin und her switchen. Wenn ich mir in League of Legends für 350 Euro Skins geholt habe, dann gehe ich wahrscheinlich nicht zum anderen Spiel. Da ist einfach schon, da ist so eine Lump-Sum oder so ein Lump-Risk an Investitionen drin, dass du nicht mehr weggehst. Und das ist ja das Ziel, dass du da hinbleibst, ne? Wenn jetzt, sagen wir mal, es wird ein Spiel kommen, Steve, das ist einen ganz kleinen Ticken besser als Diablo 4, aber so wirklich nur so ein Ticken. Und das kommt raus. Du hast jetzt aber schon an Skins bestimmt 500 Euro in Diablo 4 gekauft, ne? Und die sind sich relativ ähnlich. Würdest du wechseln?
Kann ich so nicht sagen.
Also, man muss dann schon genauer gucken und drüber
nachdenken. Also, in diesem Beispiel hat man das ja schon so intensiv gespielt und ein MOBA ist ja natürlich was anderes, weil ja jedes Spiel neu ist. Weißt du, durch diesen Contest, das ist ja der Content, während das Diablo 4 ja gar nicht hat. Und wie ich in dieser Season gemerkt habe, bin ich einfach sowas von überspielt, was Diablo 4 angeht, dass ich wahrscheinlich in deinem Beispiel sofort das andere spielen würde, und scheiß auf die Skins. Weil ich was Neues sehen will, weil mich Diablo 4 langweilt. Weißt du, wie ich meine?
Ja, Logik meines, also wenn jetzt mein Argument nur irgendwie greifen würde, dann wäre die Logik dahinter, dann würdest du halt nicht wechseln, weil du hast ja schon so viel in Diablo 4 investiert. Warum sollst du dir was anderes angucken, ne? Aber ist fair, ich habe kompetitiv vollkommen ausgeklammert und das sorgt dann natürlich dafür, dass du zwischen Loka und League of Legends auch noch mal vielleicht nicht so schnell wechselst. Genau. Weil wenn du von League of Legends zu Dota kriegst du, keine Ahnung, 50 Jahre lang Schwanz in die Fresse. Und dasselbe ist es dann halt, wenn du von Dota zu League of Legends wechselst, weil die sind zwar sehr relativ ähnlich, aber im Gameplay-Loop ist schon sehr unterschiedlich, ne? Das eine ist more forgiving als das andere, dafür kannst du dem anderen mehr Shit machen und so weiter und so fort.
Sascha, noch mal eine Frage an dich, die auch heute gestellt wurde, die ich dir auch gerne stellen würde. Wir haben letzte Woche mit Azurios, der ja mal sehr pro Blizzard ist, schon drüber gesprochen. Aber hast du das Gefühl, beziehungsweise kannst du die Frage überhaupt beantworten, dass sich durch die Übernahme von Microsoft bei Blizzard was verbessert oder was verändert hat, so deiner subjektiven Meinung
nach? Verbessert bestimmt nicht. Hatten wir nicht schon mal drüber geredet irgendwann in einem der Podcasts? Ich weiß es nicht. Aber
letztes Jahr meine ich einmal.
Ja, ich kann dir sagen, ich kenne niemanden mehr bei Blizzard, also wirklich niemanden mehr. Die sind alle gute Leute, die da irgendwie 10 Jahre waren, wurden gekickt. Andere sind gegangen. Ich weiß nicht, wer da noch arbeitet und ich weiß nicht, wie es mit den Finanzen aussieht. Aber also, dass es eine gute Änderung bewirkt hat, die Übernahme, kann ich mir nicht vorstellen. Also zumindest dem von, was ich sehe, aber ich bin da auch jetzt mittlerweile blind, weil ich halt diese Gossip nicht mehr bekomme von der Inside.
Ja, okay.
Aber ich meine, du siehst ja, was sie machen, wenn du das neue WoW anguckst und das alte WoW. Es ist up to you, was du besser findest.
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also für das, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber für das Diablo-Universum hat sich in letzter Zeit schon viel Positives verändert, ne? Zumindest kurzfristig.
Ne? Ist ich weiß nicht, Diablo 4 denn besser geworden? Weil ich will es immer noch mal wieder eine Chance geben.
Nö, eigentlich nicht. Ist einfach so geblieben, wie es war. Es ist immer so ein bisschen Endgame-Content dazu gemacht worden, noch mal ein Boss dazu, noch mal einer so. Aber du hast die ständig gleiche den ständig gleichen Kreislauf. Aber es ist natürlich eine neue Klasse dazugekommen, mit dem Paladin, ne? Wenn du das Add-on vorbestellt hast, konntest du den Paladin schon zocken. Der hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich erinnere mich. Dadurch habe ich angefangen, Heroes of Hammerwatch zu spielen. Ich habe, Paladin, geil. Bin da hingegangen und dann war das noch irgendwie so ein Pre-Sale, dass mir, ihr Abzocker, ihr dummen Abzocker, das mache ich nicht. Ich suche mir jetzt ein Indie-Game und dann habe ich ein Indie-RPG gefunden, habe das gespielt für die ganze Zeit.
Naja, also es ist so, dass der Paladin eine Season echt Bock gemacht hat. Irgendwie neue Klasse, ne, neue Besen kehren gut, aber das Spiel an sich ist halt immer noch dasselbe. Jetzt wird durch das Addon halt viel verändert. Es sind einige Ideen aus PoE und so weiter übernommen worden. Du hast viel intensivere, ausgeklügeltere Skillbäume, die du verändern kannst. Und halt werden halt neue Features eingeführt und die Geschichte geht weiter so, ne? Und es gibt noch eine neue Klasse. Es gibt den Warlock jetzt im Addon. Also wenn du noch mal reinschauen würdest, würde ich dir das fürs Addon am 28. April empfehlen. Was ich aber damit sagen will, zum fast 30-jähriger Geburtstag von Diablo wurde halt sogar eine neue Klasse in Diablo 2 Resurrected eingeführt. Und das ist natürlich für Diablo-Fanboys wie mich und Dennis, war doch schon geil, ne? Und
viel Spaß gehabt.
Hat viel Spaß gemacht irgendwie. Und ja, gut, bei Diablo Immortal auch, aber das spielt ja keine Sau. Man hat das Gefühl, dass sie für Diablo Pläne haben. Und es gab halt einen bösen Cliffhanger, wo gesagt wurde, ja, was meinst du, wie sie, also wurde so getan, als, ja, wir sind raus und die unterhalten sich weiter. Und dann ist so, ja, was, wie werden die erst ausrasten, wenn wir auf der BlizzCon announcen das? Und dann gab's den Break, ne? Also natürlich rastete die Diablo-Welt aus und sagte so, ja, boah, auf der BlizzCon kommt was ganz Großes. Von Diablo-Serie bis Diablo-MMO, so, weißt du, also da gibt's natürlich viele Ideen und so weiter. Wahrscheinlich ist es dann wieder irgendwas, was nicht so spannend ist, aber man hat es
gefühlt. Ist denn wieder eine Live-BlizzCon dieses Jahr?
Ja. Ja, im September. Früher als sonst. Ja. Und, was WoW angeht, irgendwie, das war das erste Add-on, was ich nicht gespielt habe, ne? Ich hab's mir gekauft, beziehungsweise die Community hat's gespendet. Ich hab's angespielt, ich hab eine halbe Stunde gespielt, dann ging's nicht mehr. Und das ist mir noch nie passiert, bei keinem Add-on. Ich habe jedes
kaputt Add-on. Oder kein Bock? Oder?
Nee, es hat mich einfach angewidert. Ich konnte es nicht mehr spielen, es ging nicht. Oh,
angewidert ist aber ein starkes Wort.
Ja, aber so war es, so war es.
Die also, müssen sich hinterher duschen.
Es war wirklich so, mochte War Within schon nicht. Diese ganze, ach, keine Ahnung, es hat mich einfach verloren. Genauso wie mich aktuell Diablo 4 verloren hat. Ich habe vorher, gab es bei uns in Deutschland, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, ein großes Classic-Hardcore-Event, wo irgendwie, was weiß ich, wie viele hundert WoW-Streamer und auch andere in einer Gilde WoW Hardcore gespielt haben und jeder musste live streamen. Das war mega, hat mega Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob es mir dadurch kaputt gemacht hat, aber gefühlt ist es immer noch das bessere WoW, ne? Also, es ist schon so. Und aber, ja, es ist, ach, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich hab's einfach zu viel und zu lange gespielt. Aber ja, also, es gibt, du sagst gerade, das war früher das Bessere und so weiter. Keine Ahnung. Die Retail-Spieler werden dir wahrscheinlich was anderes erzählen, dass es nie besser war als aktuell. Ja, aber ich bin da auch jetzt, also, wenn ich jetzt sage, ich hab's gar nicht gespielt, bin ich vielleicht auch der falsche Ansprechpartner, das zu beurteilen. Weißt du, wie ich meine? Aber gibt es, Sascha, gibt es irgendwas für die Zeit, als du noch Spion über Blizzard hattest, was Microsoft groß geändert hat? Oder sagen die, macht euer Ding? Oder gibt's da irgendwas, was für dich spürbar war als Änderung durch Microsoft?
Nee, und ich glaube, der Hauptgrund, warum die ja so einen Laden kaufen, ist nicht die Leute oder das Team, sondern die wollen die ganzen IPs und die Brands ja haben. Und vor allem jetzt, wo die ganze Future von Xbox Games und der ganzen Gaming-Geschichte von Microsoft so ein bisschen auf der Kippe ist, habe ich ganz ehrlich keine Ahnung, wo das hingehen soll. Sie haben ja ihren neuen Xbox CEO, die CEO-Frau da, wo jetzt auch niemand weiß, was wirklich draus wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ganz Activision irgendwie einstampfen. Und ich weiß auch nicht, wie die Zahlen bei Blizzard sind. Darauf kommt es halt an. Machen die jetzt noch wirklich Geld? Und wie groß sind sie denn noch? Und lohnt sich das überhaupt noch alles? Also ich kann mir schon vorstellen, dass unter allen Diablo-Spielen werden sie schon noch ein bisschen Geld machen irgendwie. Und WoW, ich meine, ich weiß nicht, wie die Spielerzahlen sind, aber es existiert noch, ne?
Ja, sonst würden sie auch keine weiteren Add-ons machen, ne? Oder was ändern, Free-to-Play, was weiß ich was andere MMOs machen aus Verzweiflung, ne? Sie halten an ihrem Dings fest. Es gibt sehr viele Gerüchte irgendwie für die neue Xbox dann, irgendwie eine Konsolenversion und so weiter.
Ja, aber ich glaube nicht, dass wir noch mal ein Classic-Blizzard-Game aus Blizzard rausbekommen, wie wir sie früher hatten.
Na gut.
Da wäre auch einfach ein ganz anderes Studio, ne? Dafür müssten kleineres Studio, Leute, die viel enger zusammenarbeiten, Visionen teilen und durchspielen, versus das muss noch gemacht werden, das ist deine Expertise, füll mal das Spreadsheet aus und marke, wenn, keine Ahnung, Quest-Items fertig sind oder so. Also so kleine Teams haben ja auch einen Vorteil, dass es alles relativ fokussiert ist, eine klare Vision, ein Ansprechpartner oder wenigstens ein Board. Wenn du so große Konzerne hast, dann fühlt sich das automatisch immer ein bisschen
leerer an. Also ich in so 20, 30 Mann-Teams ist das, da kennt jeder jeden, du ziehst am gleichen Strang und da ist es ein bisschen einfacher. Allerdings, was das nicht verhindert, ist, dass du einen Publisher hast, der dann reinkommt und absolut hirnverbrannte Entscheidungen macht. Und das habe ich, überall wo ich gearbeitet habe, habe ich das gesehen, dass ein Publisher reinkommt oder ein Geldgeber und absolut hirnverbrannte Entscheidungen macht.
Genau, ne? Also der bezahlt, der entscheidet, welche Musik gespielt wird. Am besten ist halt, wenn es kleinere Teams sind, aber da musst du dann auch so einen Pivot-Point erreichen, beziehungsweise vorher wissen, wann der anfängt, dass du wieder anfängst zu skalieren, wenn es langsam trocken wird. Ne? Irgendwann hast du als Team dich auch einfach durchgespielt und dann kommt nichts mehr dazu.
Ja, also
dann wird es auch schwierig.
Diese Stories hat ja jeder, der in der Industrie gearbeitet hat, kann dir diese Stories erzählen, wo er an einem coolen Team gearbeitet hat, einem coolen Projekt und dann kam hier XY Publisher und hat das gegen die Wand gefahren. Kennt jemand noch Paraworld, das Strategiespiel?
Ja. Muss ich überlegen.
Vom Namen her.
2004 kam das raus, war eine der ersten Spiele, an denen ich gearbeitet habe.
Yes, mit den Dinos.
Mit den Dinos, genau. Ne? Und der Grund, warum es Paraworld hieß, war, weil zur gleichen Zeit World of Warcraft rauskam. Und dann kam Publisher an, damals Sunflowers, dann mittlerweile, glaube ich, Ubisoft und dann nicht mehr existent. Haben die gesagt, hier, World of Warcraft, macht mal das Logo so, dass es mehr aussieht wie World of Warcraft. Und wir müssen den Namen World mit reinnehmen, das verkauft sich. Dann saßen wir alle da, wirklich? Und deswegen heißt das Spiel Paraworld. Einer der Arbeitstitel war Paradise Lost und es kam mit Paraworld raus, weil es eben World of Warcraft mit drin hatte. Ne? Solche Sachen passieren.
Wow. Ja. Das sind geile Anekdoten, die kriegt man nur von dir oder von Leuten, die da gearbeitet
literally
haben.
Literally überall bei Crysis dasselbe. Ne? Wer sich noch an Crysis erinnert, du kämpfst da gegen die Nordkoreaner. In der Originalversion waren das die Chinesen. Dann saß aber in einem der Boards, saß irgendein Chinese-Dude mit drin und den wollten sie nicht offenden. Und dann haben sie schnell die Koreaner in Chinesen umgebaut oder wir mussten die umbauen. Und so passiert das dann. Und die üblichen In-the-Trenches-Geschichten. Ne? Also die Crytek-Zeit, wo ich da gearbeitet habe, war beste Zeit ever. Und ich weiß nicht, ob noch jemand unseren CEO kennt, den Shevard Yelly von Crytek. Der war echt ein super, super CEO. Aber hat ihn angewandt, halt, dass er manchmal im Interview mit der Presse manchmal Sachen erzählt hat. Der hat sehr frei erzählt. Und auch von Features erzählt, die wir noch gar nicht hatten, die gar nicht fertig waren. Und dann gab es dieses eine berühmte Interview irgendwo, wo ihn der Typ fragt, so, ja, was ist denn für dich das Beste an Crysis? Und er sagt, ja, wenn ich mit dem VTOL hier durch die Volumetric Clouds fliege in dem Level. Und dann kam er wieder, hey Leute, ich hab was erzählt von Volumetric Clouds und dem VTOL, kann man ein Level bauen? Und alle so, ja, muss das fliegen können? Muss man das selber fliegen? Haben wir die Wolken? Und solche Sachen passieren dir auch, ne? Dass du bist on track, ein Spiel zu machen und dann kriegst du irgendwas quer von der Seite rein. Okay, das ist jetzt ein positives Beispiel, weil es lustig ist. Meistens ist es aber der negative Publisher-Einfluss und was der Kaplan in seinen Interviews jetzt erzählt hat, vor zwei Wochen, hat ja, da hörst du ja durch, was da für ein Bullshit gelaufen sein muss.
Mein Lieber, was mich persönlich interessiert, ist irgendwie, gibt ja gefühlt kein anderes Thema hier in Deutschland schon irgendwie. Colin Fernandes hast du wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt. Lassen wir jetzt aber mal aus. Wir reden über den Krieg im Iran. Mich würde mal interessieren, irgendwie, wie die Stimmung in den USA ist, was die ganze Sache angeht.
Ja, ist jetzt, wir sind drin, 3 Wochen, glaube ich, oder so, ne? Ist schon ein großes Thema. Also die Frage ist, was jetzt passiert und wie lange es noch geht, glaube ich. Das wird entscheiden, wie die Leute sich wirklich drüber fühlen. Generell hat natürlich keiner im Prinzip damit ein Problem, dass du so ein Regime, was irgendwie seine Protesters umbringt, abmurkst. Aber auf der anderen Seite möchte auch niemand in einen weiteren Krieg rein. Vor allem, wo Trump der No-War-President ist. Ne? Das ist natürlich eine gefährliche Gratwanderung. Aber ja, du merkst es schon, Gas Price ist ein bisschen höher und alle sind so ein bisschen wary, was jetzt wird und dass es nicht eskaliert. Wirtschaftlich für uns ist es ja nicht ganz so schlimm wie für Europa. Wir kriegen ja nur irgendwie, ich glaube, 15, 20% oder so von unserem Öl dadurch diese Hormuz-Strait. Deswegen trifft es uns nicht ganz so hart. Aber ich würde schon sagen, es ist viel, ja, wirklich das größte Thema momentan, glaube ich, bei uns in den Medien zumindest.
Wie ist denn die Stimmung gegenüber Europa? Also hast du hast bei uns natürlich die Benzinpreise komplett explodiert irgendwie. Ich habe so viel für eine halbe Tankfüllung bezahlt, wie sonst für eine ganze. Also gefühlt. Trump hat ja nun schon gesagt, irgendwie, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so berichtet wurde, wahrscheinlich schon, dass die Europäer bitte helfen sollen, die Straße von Hormuz irgendwie frei zu kriegen. Viele Europäer haben ja gesagt, nö. Wir haben mit dem Krieg nicht so viel zu tun, das war deine Idee oder eure. Jetzt seht mal schön zu, wie ihr das hinkriegt. Wie ist denn die Stimmung uns Europäern gegenüber? Ist es mehr, sieht man uns jetzt als die Bösen an, die bösen Verräter, die USA da alleine lassen? Was würdest du sagen? Oder spielt das gar keine große Rolle?
Nee, aber das Verhältnis zu Europa ist ja schon eher jetzt die letzten Jahre auch schon distanced durch das komische, also von der US-Perspektive aus komische Verhalten von Europa. Und die Sachen, die jetzt die Woche passiert sind, dürfen wir jetzt mal kurz irgendwo eine Airbase benutzen? Nein, dürft ihr nicht, ist halt schon ein bisschen sehr komisch, weil das ist ja ein anderer Schritt als, hey, schickt mal eure Soldaten mit hin auf der einen Seite oder hey, dürfen wir mal kurz über eure Airbase fliegen? Und ja, das merkst du schon, dass die Berichterstattung nicht super favorable ist
Aber
über Europa momentan.
wird das dann auch thematisiert, dass natürlich, ne, also so aus unserer Perspektive, dass Donald Trump natürlich auch vorab schon vor Irankrieg, ne, megamäßig gegen Europa geschossen hat und auch teilweise halt echt viel Unsinn geredet hat, ne? Sowas wie, NATO hat noch nie was für die USA getan, während die USA der einzige Partner sind, der das Defensivbündnis mit Artikel 5 jemals ausgelöst hat und dann sind sie gekommen. Und sich dann auch noch beschwert, dass Großbritannien ja nichts getan hat im Afghanistan-Krieg, wenn die halt tausende Leute verloren haben, ne? So, also what the fuck? Das sind ja auch so Sachen. Das ist ja nicht so, als wäre Europa jetzt nicht gut auf Amerika zu sprechen. Unter Biden, Obama lief es ja so halb, ne? Aber unter der Art und Weise, dadurch, dass also so kommt es mir zumindest vor, ne, europäische Politiker sind zum größten Teil noch sehr, ich nenne es jetzt einfach mal so oldschool unterwegs und noch mit sehr viel Höflichkeit, mit sehr viel Formalität, mit so macht man das normalerweise. Und dann kommt Trump halt so ein bisschen um die Ecke, kackt gefühlt auf den Boden, sagt der Matt Eagle wohnt da jetzt und lebt damit und kümmert euch um den Eagle. Nimmt man
Ja,
das?
Trump shaked up auf jeden Fall. Das wird aber eher als positiv gesehen, weil also Europa hat den Ruf von einer großen statischen Bürokratie, die im Prinzip nur den verwalteten Abstieg macht, so grob zusammengefasst. Das ist so der, wenn du den Normal Dude auf der Straße fragst, das würde dir wahrscheinlich zu Europa erzählen. Und ja, NATO ist halt so ein Ding. Ich weiß nicht, wie die genauen Regeln sind, ob du, selbst wenn du nicht zusammen irgendwo aktiv in den Krieg gehst, wann du welche Basen benutzen darfst und wer wann was wo mitmachen darf. Aber aus der US-Sicht, die USA sind NATO de facto. Und wenn die USA sich zurückziehen würde aus der NATO, wäre es natürlich over. Deswegen, also, ich meine, es sind ja Europa oder einzelne Länder wie Deutschland und USA sind ja in dem Sinne keine gleichberechtigten Länder, wenn du es so sehen willst. Wir haben Militärbasen in dem einen Land, das andere Land hat keine Militärbasen bei uns. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist aber so ein Isolation-Ding, ne, in den USA, ne? So Monroe-Doktrin, hast du nicht gesehen, wenn man so zurückblickt, dass die USA sagen, niemand darf bei uns, aber wir möchten die Station ja um die ganze Welt, ne? Also du kannst natürlich sagen, dass der große Nutznießer ist natürlich auf die eine Weise ist Europa, weil die sich sehr darauf verlassen haben, dass die NATO quasi zu einem großen Teil von den USA gefundet wird. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, ohne NATO bricht ein ganzer Batzen an Geld, also Trillionen an Geld für die USA weg, weil dann werden einfach die Sachen nicht mehr gekauft. Und damit meine ich jetzt nicht sowas wie Ford oder so, sondern Lockheed wird nichts mehr nach Europa verkaufen. Dann wird halt hier gebaut. Das ist kein Grund, da muss halt investiert werden und ne, das geht nicht. dann hast du die auch die Tatsache, dass wenn die USA um die Welt fliegen wollen, jetzt abseits von jetzt, ne, da ist auch die USA der große Nutznießer der NATO gewesen. Denn die anderen sind nicht losgezogen und haben Kriege angefangen oder irgendwas bebombt oder haben Weltpolizei gespielt. Das ist ja nur eine Partei, die das gemacht hat. Also es ist auf jeden Fall nicht so, als würden die USA die NATO nicht brauchen, aber es ist auch nicht so, dass die NATO ohne die USA gleich stark bleiben würde. Es ist halt super kompliziert. Und Donald Trump kann zwar hier mit den Ketten, mit den Säbeln rasseln, aber er kann ja auch nicht einfach die NATO verlassen. Das Ding muss ja durch, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, durch Senate und House. Und es sieht jetzt nicht gerade so aus, als würde Senate, also Stand jetzt, als würden sie den behalten kommen, die Midterms. Sieht ja jetzt nicht so gut aus, also
Ja,
momentan.
das, honestly, ich kann es nicht sagen. Ich hoffe es mal. Also, ich hoffe es nicht, aber das, wann ist im November, ne?
November.
Das werden wir sehen. Dass, honestly, eine Entscheidung in eine Richtung wäre besser. Was ein weiteres Problem ist, halt diese Lähmung, dass du nichts kann durchgesetzt werden, egal was es ist, weil halt genau immer alles so auf der Kippe ist.
Also
Das
ich
ist,
stelle mir das ganz, ganz kompliziert, weil viele Leute ist ja auch wahrscheinlich eine Frage. Politik ist ja auch ein Beruf, ne? Und letzten Endes, Politiker machen wir uns mal alle nichts vor, ne? Die gehen natürlich auch so ein bisschen mit dem Pferd, das denen verspricht, dass du noch weiterhin halt Geld verdienen wirst und du wirst weiterhin im Senat, was weiß ich, bleiben. Aber es kommt ja auch eine Zeit nach Donald Trump und nach dieser Regierung. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn es dann wirklich so push to shove kommt, dann werden die ersten Leute innerhalb der Republikaner sagen, okay, bin ich jetzt besser dran, wenn ich für NATO-Exit stimme oder bin ich besser dran, wenn ich dagegen stimme, weil das Ding geht eh nicht durch. Damit ich dann nicht der Idiot bin, ne? Dass du dann nicht so face saven musst wie damals, wie ist der nochmal, Paul Ryan oder... Ach,
ja,
hier, der
allerdings
aussieht wie so eine Echse, Mitch McConnell. Wo Mitch McConnell irgendwie
die
jahrelang nichts
Kröte.
gesagt. Ja, genau, der sieht also wie so ein Echsenmensch auch so gefühlt, als hätte der sich eine Haut drüber gespannt.
Ja, die Typen, die nennt man Rhinos, Republican in name only,
Ja.
und die hasst halt hier, das sind diese Berufspolitiker, die sitzen da seit Dekaden drin und unter denen ändert sich halt nichts. Deswegen ist ja Trump auch bei den Leuten so beliebt, weil er tut was. Er ist nicht einer von Berufspolitiker, sondern der kommt halt und der schmeißt alles um und sortiert das Brett neu, anstatt diese Leute, die da seit 40 Jahren sitzen. Ne?
Da gehe ich auch total mit, ne? Also die meisten Leute wählen ja, das ist ja so evident in den USA, dass vor allen Dingen so Rust Belt und was weiß ich nicht, da wo es den Leuten wirklich schlecht geht, wählst du halt mit deiner Brieftasche und da wählst du nicht den Schwanz, der dich zuletzt gefickt hat, sondern den, der dich hoffentlich das nächste Mal besser rannimmt, so, ne? Also ich verstehe das total, wenn ich kein Essen auf dem Tisch habe und dann würde ich sagen, ich kann jetzt Trump wählen oder irgendwen anders. Der letzte Demokrat hat mein Leben nicht besser gemacht, dann wechsle ich. Und dementsprechend sind ja diese Wechselwähler da so riesig in diesen Sektoren. Da würde ich niemals Shade werfen. Also wer ums nackte Überleben quasi kämpft und dann immer so wechselwirkungstechnisch wählt, ey, alles gut. Kann ich total nachvollziehen. Das, ne, muss ja leben. Was ich dann nicht nachvollziehen kann, sind dann halt die Leute, die ganz offensichtlich auch Trump gewählt haben und das ist aus Hass. Da geht es dann nicht darum, ich möchte jetzt, dass die Welt besser wird, ich möchte einfach nur, dass den anderen schlechter geht. Und das ist ja so die
Naja, aber ist
effektive
das
Politik.
die normale Person? Sure, gibt es irgendwo jemanden, aber ich würde sagen, normalerweise wählen Leute, was sie selber, was ihr Leben besser macht. Also ich kann
Ja,
mir nicht
klar.
vorstellen, dass jemand wählt, ich wähle jetzt, damit es anderen schlechter geht. Also irgendeine Evil Person gibt es bestimmt, die das so sieht, aber ich glaube nicht, dass das die Mehrheit ist.
Das sage ich auch nicht. Ich sage ja nicht Mehrheit. Ich sage nur, es gibt solche Leute und die machen das. Also es gibt Leute, die möchten einfach was Schlechtes, dass Leuten, die man nicht mag, dass denen was Schlechtes passiert. Das ist ja ganz natürlich, ne? Ich wünsche dem HSV ja auch kein Glück für die Saison. Von mir wird er kein Glück bekommen. Der soll runter in die dritte Liga. Da habe ich gar kein Problem mit. Aber es gibt auf jeden Fall natürlich Wähler, die oder auch Interessengruppen, die ein sehr intensives Interesse daran haben, dass Politik gemacht wird auf Kosten anderer. Die finde ich dann nicht so geil. Aber die sagen, ich habe halt wirklich, ich habe kein Brot auf dem Tisch, ich brauche jetzt Geld für Essen. Hey, wähl, was du meinst, ne? Ist vollkommen fein. Ich kann das total nachvollziehen.
Sascha, wie fühlst du denn dich eigentlich jetzt nach 100 Jahren in den USA? Bist du mehr, du bist ja offiziell Amerikaner. Hast du überhaupt noch Liebe für Europa? Oder sagst du irgendwie, ja, mir ist eigentlich wichtig,
Naja.
am wichtigsten, dass es den USA gut geht und Europa sind Arschlöcher?
Nee, also mein Lebensmittelpunkt ist natürlich hier und die Sachen, die an USA geil sind, die in Europa nicht gibt, speziell in Deutschland nicht gibt, die sind natürlich auch besser, was nicht heißt, dass nicht in Deutschland viele Sachen geiler und besser sind. Allerdings muss ich da vorsichtig sein, was ich sage. Ich habe ja keine First-Hand-Erfahrung seit 10, 15 Jahren mehr. Ich bin da ab und zu mal zu Besuch und das alte Deutschland der Late 80s, wo ich aufgewachsen bin, ist auch ja nicht mehr so da. Nee. Aber ich glaube, der größte Unterschied und was ich nie wieder missen möchte, ist die persönliche Freiheit. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber das kannst du dir nicht wirklich vorstellen. Wenn du in Deutschland aufgewachsen bist, konnte ich damals auch nicht, wie der Staat nicht so unglaublich viele Aspekte von deinem Leben kontrolliert und regelt. Und kommt natürlich auch mit mehr Eigenverantwortung, positiv und negativ. Aber wenn du dich daran gewöhnt hast, das ist eine Sache, die möchte ich nicht mehr abgeben.
Da in Bezug auf deine Firmengründung jetzt, oder was meinst du zum Beispiel?
Nee, aber es sind einfach die täglichen Sachen, das, was der Staat dir vorschreiben kann und was er dir nicht vorschreiben kann im Vergleich zu...
Beispiel Impfpflicht.
Das zum Beispiel. Nee, es ist einfach, wie die Banken funktionieren, wie Kredite funktionieren, wie bestimmte andere Sachen funktionieren. Also gibt auf beiden Seiten Ausnahmen, wo jedes Land absolut bescheuerte Gesetze hat, aber Meinungsfreiheit, diese Sachen, wo halt das, die Länder so unglaublich unterschiedlich sind. Und ja, also mein Lebensmittelpunkt ist halt hier. Ich bin aber trotzdem immer noch gerne in Deutschland, weil bestimmte Sachen sind da einfach geil. Gerade wenn ich auf dem Land bin. No question. Brot, Bier und eine bestimmte Art von Kultur, die mir hier halt auch fehlt. Diese Dorf, ach, ich weiß nicht, wann das, wenn ich da im Oberharz bin, in meinem kleinen Dorf, wo ich aufgewachsen bin mit meinen ganzen...
Wo kommst du denn aus dem Harz?
Altenau, das ist da bei Klausthal-Zellerfeld.
Bruder. Meine Tante... Und ein großer Teil meiner Familie kommt aus Altenau.
Ja.
Ja, du wirst ja bestimmt kennen. Gruß geht raus an meine Tante Carola. Die hatte die örtliche Post in den 90ern bis spät die 2000er. Das Familie Sommerfeld. Ganz großer Gruß. Du wirst sie bestimmt kennen. Wenn du Post verschickt hast in Altenau, musst du die kennen.
Oh, ich bin da weggezogen in den early 90s. Also ja, da war ich 12 oder so. Aber dann kennst du auch die Ehrenbergs und so die ganzen Clans da wahrscheinlich, ne?
Ja, ich habe viele Sommer in Altenau verbracht. Die 1000 Steppen hoch zum Minigolfplatz.
Oh, wow, das ist ja ein Zufall.
Ja. Die Welt ist geil.
Bist du da zur Schule gegangen, auf die Grundschule?
Nee, meine Eltern, also wir kommen aus Bad Lauterberg im Harz. Hm? Also Südharzen ist ja quasi, Bad Lauterberg sind es, glaube ich, 7 Kilometer raus, dann bist du aus dem Harz raus, wenn du Richtung Ostgrenze gehst. Dann ist schon vorbei.
Ja. Also ich war vor anderthalb Jahren da und ich weiß nicht, ob du die Wälder mal angeguckt hast, wie übel es den Wäldern da geht. Ja, das ist riesige Waldsterben. Da dachte ich, ich gucke die alten Bilder an, als Kind alles knallgrün und jetzt nur noch Wälder voller toter Bäume irgendwie.
Ja, das waren zwei Sachen, ne? Also du hast bestimmt dann nicht den großen Sturm mitgemacht in den 90ern. Wir hatten ja diesen, wann waren das, 1998, 99, wo einmal dieser Riesensturm durch den Harz fegte. Und dann ist ja auch Ruhmspringe, Ruhme und so, das ist ja alles kahl, ist alles eingefallen. Herzberg, ja. Osterode ist ja alles kaputt und jetzt hatten wir vor kurzem, hatte irgendwer so, ich weiß nicht, wie die Käfer heißen, so einen Borkenkäfer reingebracht und die kamen einmal so richtig durch die Wälder und das ist alles tot.
Ja, das sah aus wie Fallout da irgendwie, das war übel. Aber ansonsten ist es schön, ich hatte meinen Sohn dabei, wir sind nach Wildemann und haben da eine Stollentour gemacht und das ist halt, das kriegst du woanders nicht. Mhm. Und dann gibt's ein geiles Schnitzel und Mettbrötchen und die fantastischen Sachen.
Gern, es gibt kein Mettbrötchen in den USA?
Nein. Wenn die Mettbrötchen, ja, die generell, die, du brauchst ja extrem frisches Fleisch dafür. Und wir haben ganz wenig Schlachtereien noch. Und das meiste ist Supermarktfleisch. Und mit Fleisch, was nicht super fresh ist, kannst du ja kein Mettbrötchen machen. Deswegen die eine der ersten Sachen, wenn ich in Deutschland bin, die ich esse, sind Mettbrötchen mit Zwiebel. Da gucken die mich immer bescheuert an, wenn ich irgendwo hingehe und sage so, oh geil, oh Mettbrötchen, ja, oh, denken sie, was ist das denn? Kommt denn aus der Zone irgendwo oder was?
Als du bei mir zu Gast warst, als wir uns getroffen haben oder ihr mich hier besucht habt, da war das auch echt schön mitzuerleben, wie du dich an so vielen Kleinigkeiten erfreuen konntest. Das hat Spaß gemacht.
Ja, aber es geht in beide Richtungen. Und dann zum Beispiel eine Sache, die ich nicht mag an Deutschland, ist die Unfreundlichkeit. Und ich finde, der generelle Deutsche, nicht jeder, aber der generelle Deutsche ist halt einfach super unfreundlich.
Das ist so wahr, ne?
Ja, das stimmt leider, ja.
Du gewöhnst dich dran, einfach mit Leuten zu quatschen. Und wenn ich das in Deutschland mache, werde ich extrem komisch angeguckt. Ich war da als ich da in Bad Bramstedt oben war, vorletztes Jahr für die Hochzeit, lief so eine Oma vorbei mit so einem kleinen Hund. Ich so, wie alt ist er denn? Und guckt sie mich an, zieht ihn zu sich und geht ganz schnell weiter. Als wollte ich ihr das Wallet klauen oder sowas. So ganz viele solche Situationen, wo du mit Leuten ein Gespräch anfängst, dann sind die erstmal so, Entschuldigung, wer sind sie denn? Ja. Und das gewöhnst du dir auch an, diese Lockerheit so ein bisschen. Das zum Beispiel, würde ich sagen, ist in den USA ein bisschen angenehmer.
Ja, jetzt merkst du ja schon an How are you, ne? So eine absolute Standardfloskel, die wirklich überall fällt. Eigentlich hat keiner ein wirkliches Interesse daran, wie es dir geht, und es wird immer mit positiv beantwortet. Aber in Deutschland gibt es halt maximal ein Hallo.
Genau, oder? Wenn es jemand wirklich beantwortet, gibt er dann eine aufgelistete Sachen von Dingen, die in seinem Leben gerade gut oder schlecht laufen.
Ja. Deutscher sagt, nicht beschwert ist gelobt, oder wie man das nochmal sagt, ne?
Ja.
Wir
Aber also
sind halt.
mir ist es extrem aufgefallen, also als ich die ersten Mal in den USA zu Gast war, generell also ist egal, wo du hingehst, ob du in den Supermarkt gehst oder irgendwie, wenn wir die Nerd-Shops unsicher gemacht haben, diese Freundlichkeit der Mitarbeiter, das kannst du, da in Deutschland hast du immer Leute, die ihr Leben und ihren Job hassen und die ja auch keinen Vorteil dadurch haben, nett zu dir zu sein. Wenn du in den USA in ein Restaurant gehst, hast du wirklich das Gefühl, du bist der König einfach. Das ist, also, was so, wie heißt, wie ist das Fach, der Fachbegriff dafür? Der Dienstleistungsbereich kannst du nicht miteinander vergleichen. Das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und
Das sagt
Nacht.
man auch, Servicewüste Deutschland. Aber
Ja,
gern,
ist aber.
das ist beides. Auf beiden Seiten gibt es gut und schlecht.
Dazu sei aber natürlich gesagt, ein absolut fairer Punkt, den man dabei erwähnen muss, ist, dass der Service in den USA, also jetzt wenn du an Kellner und so denkst, auch daran liegt, dass deren Grundlevel an Gehalt ist federally oder state level begrenzt. Und es gibt teilweise Bundesstaaten, in denen die nur $2 die Stunde verdienen. Und dann ist das einfach, das ist so viel, wie ihr verdient, den Rest müsst ihr euch über Tipps holen. Und dann ist es natürlich absolut in deinem Interesse, dass damit du auf einen normalen Standardlohn kommst, so freundlich bist, wie es nur geht.
Ja, das ist eine gute Motivation und dadurch kommt, also ich mag das Tipping-System, wie es früher war. Tipping heute ist eine Katastrophe geworden seit Covid, also don't get me started. Aber es sorgt dafür, dass du halt happier bist, du bist zu Leuten nett, kriegst Geld, das macht dich happy und ich glaube, es funktioniert besser. Aber Tipping ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen hier bei uns.
Ja, vor allen Dingen durch die Corporate Culture, ne? Mittlerweile gibt's einfach so, du gehst, was weiß ich, Jamba Juice oder wie diese eine Kette nochmal hieß, wo du halt so Smoothies kriegst und du machst ja quasi alles selber. Du gehst von Station zu Station, machst dir deinen eigenen Smoothie. Am Ende steht einfach nur ein Mitarbeiter, der swivelt so ein Pad rum und sagt, ja, hier, Service-Tipp, ne? Und dann kannst du
Genau.
vorgefertigt wählen zwischen 10, 15 und 25%, während du die ganze Arbeit gemacht hast.
Ja,
Ist jetzt nicht so, dass der
das.
Typ da jetzt einen Tipp bekommt, sondern ich gebe den, keine Ahnung, irgendeinem CEO. Ich
Da
glaube, es
werde ich
hackt.
aber auch härter, wenn ich beim Frozen Joghurt war, du gehst rum, füllst deinen Cup, ziehst deine Karte einmal durch und dann poppt das da auf mit teilweise richtig dreist, 20, 25, 30. Denke ich mir, nö, dann gehe ich out of my way, den kleinen Button, no tip, zack, tschüss, danke.
Genau.
Und das haben sie halt kaputt gemacht. Die Gier hat diese eigentlich ganz nice Tipping-Kultur kaputt gemacht. Das ist einer der negativen Effekte von Covid. Und ansonsten hätte ich immer gesagt, ja, Florida ist so geil günstig zu leben, aber die Zeiten sind vorbei. Steve, wenn du wieder herkommst, du wirst wahrscheinlich einen Sticker-Schock kriegen, weil es ist so unglaublich teuer geworden hier.
Muss einmal ganz kurz weg, meinen kleinen
Ich kann mir schon
Trittbrettfahrer.
nicht mehr den Flug leisten, weil das so teuer geworden ist. Da fängt es ja schon an.
Ja,
Ich bin einmal ganz
aber
kurz weg, Steve. Kind
ja.
weint.
Jojo. Ja, wir haben ja jetzt, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, diesen California und New York Exodus und nach Florida halt, weil die aus den blauen Staaten halt alle flüchten. Und wir haben jetzt in dem letzten Jahr sind diese ganzen so unglaublich viele reiche Leute hierher gezogen, die uns die ganzen Preise kaputt machen. Ne? Der Zuckerberg ist hergezogen mit
Okay.
seinen ganzen LLCs. Die beiden Google-Gründer sind hergezogen, dieses Jahr erst am Anfang des Jahres. Der Oracle-Founder, der Palantir hat seine ganzes Dings hierher verlegt und diese ganzen, der Starbucks-CEO mit seinen ganzen $1 Millionen ist hierher gekommen und die kommen halt hierher, kaufen sich diese fetten Mansions überall, bringen ihre ganzen Teams und ihre highly paid Leute mit ihrem California-Gehalt und preisen jetzt die normalen Floridianer aus dem Markt raus. Und das ist schon echt hart.
Und ihr denkt darüber nach, wegzuziehen?
Ja, I love it here. Ich kann nicht mehr ohne Sonne leben. Aber ich meine, wir haben unser Haus zum Glück gekauft. Also ja, wir sind halt hier drin und es steigt im Wert. Aber ich sehe es nur, wie die Einkäufe teurer werden und wenn du halt sehr viel reiche Leute, sag ich mal, die jetzt mit ihrem California-Gehalt hierher ziehen, reinkommen, die outbidden dich an den Häusern einfach und dann wird's halt alles teurer.
Okay.
Ne? Nee, Florida ist immer noch der geilste Staat im geilsten Land der Welt, da würde ich nicht wegziehen, aber es ist trotzdem, es mit anzugucken, wie das so voll wird. Und dann ist es voll geworden, das ist die zweite Sache. Du kriegst keine Wohnung mehr, das Verkehrschaos überall, sie können die Straßen nicht schnell genug nachbauen, es wird überall gebaut. Kennst du noch den Weg zum Flughafen, wo ich dich
Ja,
zum
klar.
Flughafen gefahren habe? Das
100 Mal,
ist
ja.
ja, wir nennen das die Scenic Route, weißt du, da ist nämlich die Müllkippe, das Gefängnis und das Kraftwerk, ja, die Scenic Route. Und selbst daneben haben sie zwischen das Gefängnis und die Müllkippe und das Kraftwerk fangen sie an, Apartment-Blocks hinzubauen, weil alles so voll ist. Und ich meine, irgendwer zieht da ein. Hier in Avalon ist alles dicht. Sie haben dieses letzte große Feld, bauen sie jetzt Townhomes drauf. Da ist halt alles dicht irgendwie. Und dann die Touristen natürlich, irgendwie 100, was waren es? Ich weiß nicht, wie viele Touristen wir letztes Jahr hatten. Das war unglaubliche Mengen an Millionen an Touristen. Der Flughafen platzt aus allen Nähten. Okay. Ja, jetzt genug Leid. Es ist immer noch geil. Es klingt jetzt so, als würde ich mich nur beschweren und meckern. Das ist eigentlich wirklich, wirklich geil hier. Und ja, es wird Zeit, dass du mal wieder kommst. Dann kann ich dich hier das Update dir geben.
Ja, ich muss dann ganz früh buchen dafür.
Und ja, ich glaube, das spielt fast gar keine Rolle mehr. Es gibt nicht mehr diese günstigen Flüge, gibt's nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du nochmal irgendwann für 500 oder 600 Euro hierher kommst. Das ist abartig teuer geworden.
Also die ersten Mal, als ich zu euch gekommen bin, das allererste Mal hast du mir, glaube ich, eingeladen. Und ich weiß noch, aber so das zweite, dritte Mal habe ich irgendwie für 500, 600 Euro hin und zurück bezahlt. Ne?
Ja, good luck finding das jetzt noch.
Ja, keine Chance.
Das kostet muss ich aber auch sagen, Deutschland ist als Flugland sehr, sehr teuer. Ich kann zum Beispiel von hier aus, wenn ich Luke besuchen möchte, ein Ticket nach Seoul, Korea, ist cheaper als eins nach Frankfurt, weil die Steuern in Deutschland so ultra hoch sind, dass es dadurch halt teurer ist, obwohl die Distance komplett different ist.
Oh. Ja. Ja, ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich würde auch gerne mal wieder eine Woche mit euch rumnerden. Das hat mir immer super viel Spaß gemacht. Mir fehlt das auch. Aber ja,
ja, jetzt, wo das Haus endlich mal leer ist, ja, wir haben die Kinderzimmer frei. Ich kann jetzt hier wieder drin arbeiten. Das ist wieder ein Büro. Das ist fantastisch.
Ja, voll gönn ich euch. Ja,
ja, ich fahre die Kids mal besuchen. Wir wollen jetzt im Oktober den Luke einmal besuchen. Wir wollen nach Kalifornien die Lea mal besuchen jetzt dieses Jahr. Aber es ist trotzdem schön, so leer hier.
Sag mal, den letzten Punkt, den ich auf meiner Liste habe, persönliche Frage. In diesem Jahr ist die Fußball-WM in den USA und
ja, ich war auf der Ticketliste drauf, bis ich die Preise gesehen habe, ne? Die Auslosung. Weil das ist ja in Miami. Wir haben nicht das Finale, aber ich glaube, das Halbfinale ist in Miami oder Viertelfinale. Und Alter, hast du diese Preise gesehen?
Nee.
Also es ist unglaublich.
Du weißt jetzt aber nicht mehr genau, was das kostet.
Es war in den Hunderten. Und du hast es nicht mal garantiert, weil ich musste mich auf so eine Liste setzen, glaube ich, für die Tickets. Und dann kriegst du eine E-Mail, wenn es losgeht. Und ich glaube, selbst dann ist nur Verlosungen. Aber mit aber zwei Stadien Personen darunter fahren, dann ist das ein 2.000 $ Fußballspiel wahrscheinlich.
Aber das Ding ist doch, also war das nicht immer das Problem, dass die in einem Fußballland wie den USA, wo Frauenfußball relativ groß ist, aber Herrenfußball jetzt nicht so, dass sie eher die Stadien nicht vollkriegen, wenn du dich in so eine riesige Arena wie, was weiß ich, ich weiß jetzt nicht, wo es geplant ist, ob die jetzt die Football-Arenen umbauen dafür, keine Ahnung. Weiß ich, ehrlich, habe ich mich nicht mehr beschäftigt, aber da muss es doch genug Plätze geben. Also im Sinne von auch, dass du eben nicht so hohe Preise bezahlst.
Das ist ja, Platz ist ja genug. Die Football-Stadien sind ja groß genug. Das heißt ja nicht, dass es billig wird. Und gerade wenn was in Miami ist, hast du halt noch komplett attraktiv für Südamerika. Und in Südamerika ist Soccer ja auch riesengroß.
Okay, ja, ja. Und die ist ja auch in Mexiko, ne? Die WM ist ja nicht nur bei euch, sondern auch in Kanada und Mexiko. Wie würdest du denn, also kriegst du natürlich
ich,
nicht...
Ja. Aber ich habe gerade die E-Mail aufgemacht, es waren 445 für die guten Sitze, ne, pro Person, $445 für wenn du sie kriegst.
Aber das waren dann wirklich richtig gute Sitze, ja?
Das ist diese Kategorie 1, wo du da gut sehen kannst, ich weiß nicht genau, wo man am besten sehen kann, aber das ist für mich dann schon halt, dann gehst du zu zweit mit Tax, fährst noch hin und Hotel und dann bist du bei einem $2.000 Fußballspiel. Ich hätte es echt gern gemacht, aber ich kann es, glaube ich, nicht verantworten. Und dann weißt du nicht mehr, ob du die Tickets kriegst, weil das ja so...
Und schlechtere Plätze sind nicht attraktiv. Ich meine, Oberrang, Rang 2 und 3 kannst du ja auch noch gut gucken.
Ich kann gar nicht mehr gut gucken. Ich brauche mittlerweile für alles eine Brille. Das ist auch ganz schlimm geworden. Ja, ich bin ja eigentlich kein Brillenträger. Ich bin ja kein Brillenträger, aber ich brauche jetzt beim Computerarbeiten immer eine Brille und beim Autofahren auch eine und beim Fernsehen gucken. Ist mir aufgefallen, okay, eigentlich brauche ich ja keine Brille, außer bei den Sachen, die ich den ganzen Tag mache.
Wie würdest du die Vorfreude auf die WM charakterisieren? Spielt das in euren Medien eine Rolle? Oder ist das so nach wie vor so die unbeliebte Sportart in den USA?
Es ist nicht ganz so cool. Es ist einerseits bei den, also Soccer bei Kids ist riesengroß und Frauensoccer und so. Und es gibt auch die Soccer-Teams, aber es hat natürlich nicht den Stellenwert wie die anderen Ballgames in the US, weil es ist halt nicht für den, der US-Sport ist ja kürzer in kleinen Bits mit viel Werbemöglichkeiten. Und ein 90-Minuten-Spiel, wo du nur alle 45 Minuten einmal Pause machen kannst, das geht halt gar nicht, ne? Und dann gibt's auch noch, dann guckst du 90 Minuten zu und dann gibt's vielleicht irgendwie nur 2 Tore. Das ist ja auch absolut langweilig. Also das ist jetzt überspitzt die US-Sicht dargestellt.
Okay. Also es gibt da nicht einen Hype, dass man sagt, oh, das US-Team könnte da was reißen und wir haben eines der größten Turniere der Welt, Sportveranstaltung der Welt in unserem Land.
Also ich glaube schon, weil es bei uns ist, werden wir ein bisschen was draus machen und Trump ist ja auch gerne gut beim Feiern und Angeben mit dabei, deswegen ist es, glaube ich, wird das schon relativ groß werden. Aber das war, als Klinsmann hier war, wo war der? In Cali, ne? Irgendwo hat er was gemanagt. Nee, der hat unser Nationalteam hat er gemanagt, ja, ne?
Genau.
Genau. Und dann sind wir auch irgendwann mal relativ weit gekommen und ging es dann schon los. Dann war er da rausgeflogen und dann wurde es so ein bisschen, ist dann ausgefadet, aber ich habe die Hoffnung, dass es nochmal wiederkommt.
Wirst du dir die deutschen Spiele zumindest im Fernsehen angucken?
Ja, wir gehen ja immer, ich bin ja mit Lea auch letztes Mal, als es war, bin ich hier zu unserem deutschen Restaurant gegangen. Zum Hollerbach und haben uns reingesetzt und haben das da geguckt und da treffen sich ja halt die ganzen Orlando-Deutschen, trinken Bier und gucken das Spiel.
Klingt lustig.
Ja, okay. Hab ich Fotos geschickt damals, glaube ich, oder?
Ja, hast du, ich erinnere mich daran. Aber es war auch die WM, ne? Die EM habt ihr, glaube ich, nicht geguckt, oder? Nee,
das war irgendwann im letzten Jahr, die WM war das, da war er ja noch hier.
Da muss es die EM gewesen sein, das ist ja alle 2 Jahre Wechsel.
Gott, ich habe schon keine
Zeit. Ich erinnere mich an das Foto auf jeden Fall. Ist ja auch egal. Ja. Mein Traum ist ja immer noch mal irgendwie eine WrestleMania live zu erleben. Und
Das würde ich so gerne mit dir machen. Ich war nur einmal und das war super lustig. Aber das würde ich gerne mit dir mal machen. Auch expensive, aber weißt du, da kannst du mal splurgen.
Ja, aber ich habe mir mal die Preise angeguckt aus Spaß, was die WrestleMania jetzt so kosten würde, ne? Das ist ja jenseits von gut und böse.
Mich wundert, in Orlando haben wir Wrestling-Dinners. Die sind das richtig coole. Mit den Rummelcatchern. Und richtig coole, wo du direkt am Ring sitzt mit den unbekannten Wrestlern. Und die machen eine coole Show für dich.
Ja, das interessiert mich überhaupt nicht, mein Lieber. Ich will ja die WWE. Ich habe auch schon mal überlegt, dass ich irgendwann einfach mal so, wenn ich das Geld habe, dann rüberreise und mal so 1 oder 2 Wochen mitreise mit der WWE und mir SmackDown und Raw einfach angucke. 2 Wochen. Einfach mal so dieses wöchentliche Ding mitzuerleben.
Das stelle ich mir cool vor.
Ja, das glaube ich auch. Und dann immer mitreisen und die neueste Show, da hätte ich mega Bock drauf. Wenn ich älter bin, vielleicht wenn ich im Ruhestand bin oder so, keine Ahnung. Ja,
wenn Zeit und Geld kein Point wären, würde ich auch sagen, komm doch mal rüber und wir machen mal einen Roadtrip, weil du hast bisher nur Orlando gesehen und die Urban Areas, das actual US, die Countryside, hast du noch gar nicht gesehen. Die krassen Churches, die Farms und all so ein Zeugs und einfach mal, weißt du, rumfahren von einer Stadt zur anderen und einmal das eigentliche Land angucken und ein bisschen coolen Shit machen, aber das kostet und kostet Zeit, ne?
Das ist es, ne? Zeit haben wir beide nicht, aber wer weiß, vielleicht wenn wir richtig alt sind. Hm.
Ja, bald hoffentlich. Aber jetzt ohne Kids ist bei mir schon ein bisschen besser und ich hoffe, dieses Jahr wird es ein bisschen entspannter.
Ja, wir haben auch immer so verrückten Scheiß auf die Beine gestellt, wenn ich bei dir war, irgendwie von TikTok-Kanälen über Civilization-Runden mit Kostüm.
Oh, ich erinnere mich.
Das war immer großartig. Ja, Dennis ist wohl
wieder da.
Ich wollte gerade sagen, ist verloren gegangen, aber ist er nicht. Dennis ist wieder da.
Ich bin gerade wieder da. Meine Frau, unsere Jüngste, Sascha weiß ja nicht, meine Jüngste ist 3 Jahre, also jetzt ganz genau 3 Jahre alt geworden diesen Monat. Und die hatte ganz große Probleme gerade und meine Frau konnte die nicht so richtig beruhigen. Dann bin ich da jetzt ganz kurz rein, dann habe ich so ein bisschen Papa-Magie wirken lassen. Man kennt es ja. Ne? Und jetzt ist sie wieder ruhig.
Okay.
Oh, das sind die geilen Jahre, genieß die bloß. Die sind so schön, schneller vorbei, als du denkst.
Es ist so schnell vorbei.
Wie viele hast du? 1 oder noch mehr?
2, meine Große wird 7 und meine Kleine ist halt 3. Und dann siehst du das natürlich alles noch mal beim zweiten Mal ein bisschen anders und weißt, wie lange das dauert. Und du hast viel weniger Angst. Also ich wette, das hattest du auch. Ne? Beim zweiten Kind hat man einfach nicht mehr so viel Angst.
Beim ersten Mal kannst du es nicht anfassen, weil du Angst hast, du lässt es runterfallen oder im Bett liegen.
Ja, war bei mir tierisch so. Ja.
Und ist irgendwann so, ne? Später ist es dann, ja, it's fine.
Ey, das hat mich richtig Überwindung gekostet, weil es halt 2 Mädchen sind. Das erste Mal die sauber machen, ne? Und es sind ja viele Falten und Ritzen und so weiter. Ja. Und ich hatte richtig Panik, ne? Was ist, wenn ich da was falsch mache und so weiter? Und beim zweiten Mal ist das schon so bam, bam, wie so ein alter Kfz-Mechaniker. Rampe hoch, da ein bisschen rein, alles gut, passt.
Das ist wie mit dem Meme, weißt du, dein erstes Kind fällt der Schnuller runter, ah, oh, scheiße, schnell aufkochen im Wasser, sauber machen, wieder rein. Und beim zweiten Kind, ja, einmal abdasten hier, zack, wieder rein.
Ja, gestern waren wir auf dem Spielplatz und die hat so ein paar Brezelstangen oder was das waren, so Salzstangen. Die sind der Kleinen in den Sand gefallen. Die werden aufgehoben, da wird so halbherzig drüber gepustet. Hier, passt schon. Ja,
genau.
Das ist überleben. Dreck reinigt den Magen.
Ah, dann hast du das auch noch vor dir, dass du irgendwann deine coolen Jahre jetzt hast und dann irgendwann, bei Mädchen ist natürlich nochmal tougher, ne? Da musst du dann die Boyfriends wetten und als Guy weißt du ja, wie du in dem Alter über Frauen gedacht hast und dann bist du natürlich extra protective.
Ich sag mir mal, mein Ziel ist, dass ich die Mädchen so erzogen habe oder dass wir die natürlich zusammen so erzogen haben, dass die Loser direkt von alleine aussortieren. Mhm. Und dass die genau wissen, was für eine Art von Mann die brauchen. Und ich hoffe, ich habe mal gelesen in so einem Elternratgeberbuch, dass Mädchen natürlich immer als erste Liebe, ne, der Vater, bla 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 bla, dass die sich sehr stark daran orientieren, wie der Vater mit der Mutter umgegangen ist.
Ja.
Und dementsprechend suchen die sich dann ähnliche oder wenn die realisiert haben, dass das nicht gut war, konträre, sag ich mal, Gatten.
Ja.
Ne? Also es kann ja auch sein, dass meine Mädchen auf Mädchen stehen, wer weiß es. Ne? Aber ich versuche extra, achte ich sehr, sehr intensiv darauf, dass ich immer super positiv über Mama vor den Kindern rede.
Mhm.
Und dass die das nicht mitbekommen, wenn ich mich dann jetzt mit Ashley also meine Frau ist Ashley, wenn wir uns mal streiten wollen oder so, das muss immer so konstruktiv, wie es geht, vor den Kindern sein. Und dass du darauf achtest, dass du Fehler zugibst und so weiter. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich habe immer das Gefühl, dass meine Kinder machen das bis jetzt sehr gut. Die sind sehr, 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 sehr beliebt in ihren Kindergartengruppen. Viele Freunde, wir werden ständig überall hingeladen, ne? Das bestätigt mich dann da so ein bisschen dahin.
Ja, aber wenn du da bist und du bist präsent, das ist das Allerwichtigste. Die meisten Probleme hast du ja oft bei Frauen, wenn die gar keine Male Role Model in der Familie hatten, dann geht das irgendwo hin später. Wenn du da bist und präsent bist, selbst wenn du was falsch machst, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Jeder macht was falsch. Irgendwas fuckst du ab an deinen Kindern. Irgendwas fuckst du ab.
Klar. Also wenn ich jetzt raten müsste, was es momentan ist, Papa gibt sehr schnell nach. Es fällt mir sehr schwer, den Mädchen Nein zu sagen. Es ist wirklich,
das ist bei mir aber auch so.
Aber das ist doch auch schwer. Ja, du musst immer konsequent sein, aber auch nett, aber nicht zu streng, aber auch nicht zu soft. Ja? Irgendwas machst du immer falsch.
Ja, das ist wirklich so. Ne? Ich nehme mir wirklich vor, dass ich zum Beispiel, wenn die Mädchen morgens aufstehen, meine Frau hat eine längere Bartroutine als ich. Ist ja irgendwie auch normal. Ne? Ich mache ja kein Make-up und so weiter. Und ich bin auch eher so, ich falle aus dem Bett, gehe duschen und bin fertig. Und dann mache ich auf jeden Fall morgens die Mädchen mit fertig. Das macht mir unglaublich viel Spaß, denen die Haare zu machen. Ich bin so richtig tief im Zopfgame drin. Ne? Aber wenn die mich dann morgens angucken und sagen, wie sieht's denn aus mit Frühstück, Papa? Und du fragst dann, ja, was wollt ihr dann haben? Wollt ihr ein bisschen Gurke, bla 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 bla. Und ab und an passiert das schon mal, wenn die dann sagen, ja, so ein Schokobrot, ne, mit so einem schönen Strich Nutella. Das würde jetzt ballern. Naja, ist okay, aber mach da jetzt keinen großen Aufhänger draus. Ne? Dann sitzen die da morgens und essen ihr Nutella-Brot und dann weißt du, das war jetzt vielleicht nicht das Beste, was ich in meinem Leben gemacht habe.
Ja, aber was war das? Also was du gerade beschrieben hast, klingt auf der Oberfläche wie Arbeit, aber das sind diese geilen Momente, die, glaube ich, ein Single, der keine Kinder hat, dem erzählst du das, oh, das klingt doch total furchtbar, gar keine Zeit für mich, irgendwelchen Kindern hier Essen machen. Und das sind diese geilen Momente, wenn du einfach der Held bist, weil du ihnen ein Brot machst. Das kann man, glaube ich, nicht einem Nicht-Eltern nicht erklären.
Ich koche so gerne für die Kinder. Ging das dir auch so immer mit deinen? Ja, ne?
Also
so
für Kinder, das ist ja, bei uns war ein bisschen tricky. Wir haben uns ja früh getrennt. Ich bin dann mit Luke hier alleinerziehend fürs erste Jahr. Das war so das harte Jahr, aber es war auch das geilste Jahr, muss ich sagen.
Klar,
aber Vollzeit gearbeitet und wir waren halt ein tightes Team.
Tech-Team-Champions.
Meine Tochter ist ja erst später hier rübergezogen, da hat es ein bisschen länger gedauert, bis wir ähnlich dicke waren, aber
Das verstehe ich. Steve ist auch unheimlich dicke immer mit Leo. Also wenn ich von den beiden höre, die haben so richtige Insider und die machen ihr eigenes Ding und hast du nicht gesehen. Ist schon geil. Ja. Vater sein ist das Beste.
Darauf zu verzichten, irgendwann die Vorstellung, finde ich schon sehr erdrückend oder bedrückend auch.
Ja, das ist natürlich, ne? Aber dafür kommt dann ja was anderes, ne? Das ist dann der nächste Lebensabschnitt so.
Ja. Es hilft ja auch nichts, sich über die Zukunft irgendwie Sorgen zu machen. Hilft ja auch nichts.
Es sind ja auch noch 10 Jahre, bis der 16 ist, ne?
9. Egal. Ich habe noch eine kleine Anekdote zum Schluss. Und zwar Fußball-WM. Ich Sascha wird es nicht mitbekommen haben, aber Dennis vielleicht. Was haben wir heute? Donnerstag. Am Dienstag wurden die letzten Tickets vergeben für die WM. Es gab so ein kleines Turnier, also nicht am Dienstag, da waren die Finals davon. Aber vorher gab es so 2 Runden, insgesamt 2 Runden so, wo eine gewisse Anzahl von Teams dann von Ländern gegeneinander gespielt haben, um dann jetzt im Finale die Kandidaten herauszuspielen, die jetzt noch zur WM fahren dürfen. Die Italiener haben es mal wieder verkackt irgendwie, keine Ahnung. Aber was ich spannend finde, ist, dass sich Schweden qualifiziert hat. Dennis, hast du es mitgekriegt mit Schweden?
Nee, ich habe nur das Italien-Ding mitbekommen und dass die Türkei sich qualifiziert hat. Ich habe mich gefreut, dass die Türkei dabei ist. Ich finde es schade, dass Italien nicht dabei ist.
Finde ich auch, muss ich auch sagen, ja. Also ich gönn's Bosnien, da sind viele sympathische Spieler drin, aber die Italiener gehören irgendwie dazu. Und ich weiß, ich habe ein paar italienische Freunde, ich weiß, wie die Fußball leben und wie bitter das für die ist. Und ich finde einfach, Italien gehört auch dazu als x-facher Weltmeister. Aber es ist, wie es ist. Aber was an Schweden spannend ist, ist, dass die in ihrer WM-Quali-Gruppe, jetzt halte ich fest, letzter geworden sind mit 2 Punkten.
Okay.
Mit 2 Punkten.
Und
was sagt uns das?
Dass die trotzdem mitfahren, weil die Iran nicht fahren darf?
Nö, 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 das ist ja Quatsch. Also, okay. Die waren ja in diesen Playoffs mit dabei. Ja. Okay. Und zwar waren die nicht nur dabei, weil die so eine gute Vorrunde gespielt haben oder so eine gute Qualifikation gespielt haben, sondern durch irgendeinen Koeffizienten der Nations League. Das heißt, normalerweise ist es ja mal so, dass diese Playoffs von den Zweitplatzierten der Gruppen gespielt werden.
Ja.
Aber diesmal war es eine größere Anzahl von Teams. Und es gab 2 quasi Wildcard-Plätze, die an Teams gingen, die in der Nations League relativ weit gekommen sind. Und da so viele Teams, die in der Nations League so weit gekommen sind, sich selbstständig qualifiziert hatten, sind die Schweden darüber hineingerutscht. Und haben tatsächlich 2 Spiele gewonnen und jetzt am Ende was, Verlängerung oder Nachspielzeit? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, in der Verlängerung 3-2 gegen Polen gewonnen haben. Muss ich das mal aus der Zunge zergehen lassen. Und ich mag die Schweden, ich gönne denen das und alles gut. Aber wie kann denn ein Team, was in der WM-Qualifikation den letzten Platz in ihrer Gruppe macht und sogar irgendwelche Fußballzwerge vor sich hatte, überhaupt zur WM fahren? Also das finde ich schon sehr befremdlich. Was habe ich überhaupt noch nie erlebt? Ich habe heute die ganze Story gelesen. Da gab es auf kicker.de eine schöne, ja, ausführliche Beschreibung. War mir gar nicht bewusst. Aber das ist ein Team, was wirklich 2 Punkte holt und irgendwie 3 Tore gemacht hat in der ganzen Quali, zur WM fahren darf, finde ich schon sehr seltsam.
Ich finde die ganze WM-Aufstellung mega seltsam. Also wie das ausgespielt wird, ich kann das auch ehrlich gesagt nicht mehr nachvollziehen. Ich finde, so eine WM in Sachen Regelwerk und wie man sich dafür qualifiziert, muss so ersichtlich sein für den Otto-Normalbürger, dass du nicht einen Kicker-Artikel brauchst, der dann 3 Seiten
hat. Ja, ist schon richtig.
Na, aber also,
ja.
Also ich finde die aufgeblasen, ich finde die nicht geil. Ich kann auch schon gar nicht mehr die AI-Fake-News-Slop von echten Sachen unterscheiden. Ich hatte mir wer, ich weiß nicht, ob es Instagram oder TikTok war, da hat mir irgendwer was geschickt. Und das war ein angebliches Zitat, ich habe es noch nicht überprüft, aber ich kann mir vorstellen, dass es echt ist, von Infantino, wo er sagt, wer sich $7.000 für ein WM-Ticket nicht leisten kann, der sollte sich nicht bei der FIFA beschweren und eher darauf achten, dass er seine Finanzen in den Griff bekommt.
Mhm.
Ich könnte es mir vorstellen. Das ist die Welt, in der wir angekommen
sind. Klingt so ein bisschen wie, wenn sie kein Brot essen, dann sollen sie dann sollen sie Kuchen essen. Genau, ja. So, ne? Ja.
Ja, Marie Antoinette.
Ja, ja, ja. Ja, keine Ahnung. Ich bin sowieso ein Gegner, diese künstliche Vergrößerung der WM macht halt keinen Sinn. Ne? Also es soll Turnier der Besten sein, du willst attraktive Spiele, die unattraktiven hast in der WM-Quali sowieso schon. Also, aber wie immer geht's nur ums Geld und also, ja, hast auch Dödelspiele dabei, mehr Spiele, mehr Geld, das ist die einfache FIFA-Rechnung. Ne?
Du könntest ein Argument dafür machen, dass mehr Teams teilnehmen sollen, weil es natürlich andere Länder gibt auf der Welt, die sich noch nie qualifiziert haben, aber ja, eine große Fußballkultur haben, ne? Und für die wäre das ein absolutes Highlight. Und ist es der Anspruch der WM, dafür hast du ja eigentlich sowas wie die Champions League, ne? Dass die Besten der Besten gegeneinander spielen, oder soll das eher die Welt verbinden, weil mehr Kulturaustausch passiert, wenn mehr Länder teilnehmen? Auf der anderen Seite, das ist die Aufgabe der Olympiade. Also ich finde, du kannst es rechtfertigen, dass mehr Länder teilnehmen sollen, aber es fühlt sich halt auf die Art und Weise, wie es gemacht wird, fühlt sich halt nicht danach an, dass Länder verbunden werden sollen, sondern es soll Geld gemacht werden.
So ist das. Also, was da für Nationen dabei sind, da fragt man sich schon, wie das attraktive Spiele werden sollen. Ne?
Ich hatte jetzt nur gesehen, Iran
Panama.
Wird nicht teilnehmen.
Ja.
Dann hat mein Lieblingskollege im Büro, ne, der meinte dann so, dann kann ja Italien nachrücken. Und ich hoffe so ein bisschen, dass das so kommt.
Ja, aber es wird interessant sein, wie man das auffüllt. Also ja, Iran ist gerade in einer hochkarätigen Gruppe mit Ägypten, Neuseeland. Ja gut, Belgien ist eine Top-Nation, aber ja, also solche Gruppen gibt es viele, ne?
Ja.
Ja. Naja, whatever, also keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall die deutschen Spiele gucken. Was habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, was mich am meisten freut, irgendwie ist die Magenta Crew, ne, mit finde ich großartig. Und wenn es da losgeht, dann ist man doch wieder drin und guckt den Scheiß, von daher. Naja,
du es gucken, Sascha? Also so, du hast ja die Möglichkeit, vor Ort vielleicht, keine Ahnung, in Miami oder so ein Spiel zu gucken.
Hat er gerade schon erzählt.
Ja. Haben wir eben schon geguckt. In der Theorie ja. Ich weiß nicht, ob ich das Geld ausgeben soll. Und ich weiß gar nicht, ob ich ein Ticket actually kaufen kann, weil es Miami ist ja sehr südlich und wir haben die komplette Hälfte von Südamerika reist gefühlt an.
Ja. Ja, fair.
Und ja, wie sah es wahrscheinlich ein $2000 Stadionbesuch dann mit hinfahren und Hotel und all sowas. Aber in der Theorie ja.
Fun Fact, mich hatte einen, also ohne, dass ich da jetzt dann so NDA-Kram verrate, aber mich hatte einen Freund angeschrieben, der FIFA-nah arbeitet und der meinte zu mir, wenn ich dafür sorgen kann, dass bestimmte Leute zu so einem FIFA-Spiel hingehen, dann würde ich so ein Logenticket bekommen für ein Spiel meiner Wahl in den USA mit Hinflug und so weiter. Und ich habe mein verficktes Leben dafür gegeben und habe jeden einzelnen Hans und Schwanz gefragt, ob der Interesse hat, diesen Deal mit mir zu machen, damit ich halt dieses WM-Ticket kriege, weil ich dachte, das ist eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity. Das bricht aber auch ein bisschen meine Regel für, ich unterstütze keine WMs, die in fragwürdigen Zeiten von fragwürdigen Leuten gehostet werden. Ne? Da fühle ich mich ein bisschen wie ein Heuchler, aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ich muss es auch irgendwie versuchen.
Ah ja, es ist, wie es ist. Ihr Lieben, wir sind schon wieder bei anderthalb Stunden jetzt. Wir haben uns ein bisschen verquatscht, ist aber nicht schlimm. Der Sascha ist ja nicht so oft da. Von daher, ja, würde ich sagen, machen wir mal Schluss für heute. Sascha, jetzt trennen Sie unsere Wege erstmal wieder. Jetzt müssen wir wieder stark sein. Ich hoffe, deinen Hunden geht's gut.
Ja, die werden halt alt, ne? Du kennst die Boys ja noch.
Ich kenne die Boys.
Der Charles, dem geht's nicht mehr so gut. Der ist ja jetzt 17 geworden und der krüppelt rum.
Der krüppelte schon bei meinem Besuch rum, da hast du schon gesagt. Beim nächsten Besuch ist er nicht mehr da.
Ja, das dachte ich auch. Der ist jetzt hier 17 und krüppelt rum. Ash geht's nicht mehr so gut, da sind die Gelenke kaputt. Das
wird hart. Ein tolles Leben gehabt bei euch, ist doch super.
Ja, aber ich sag dir, so ein Hund, Ash war 12 Jahre bei uns und das ist ja wie ein Familienmitglied irgendwann.
Ja.
Das wird nicht einfach.
So ist das. So ist das bei Haustieren, ne?
Dem Ash, der Große, ne? Dem geht's schlecht, hat Gelenkschmerzen hinten. Er kriegt zwar Schmerzpillen, aber er kann halt nicht die ganz harten kriegen, weil seine Leber macht das nicht mehr mit. Und dann fängt er halt nachts, weint er, dann holst du ihn ins Bett und dann sitzt er da und zittert und kannst nicht wirklich was machen und nicht schön. Ja, und dann musst du sagen, ja, lässt du es jetzt so weiterlaufen oder beendest du es?
Ja, schwierige Entscheidung, ätzende Entscheidung. Ich war bei meiner Katze, bei meiner Katze war das auch so. Ganz furchtbar. Ja. Naja, dann wollen wir versuchen, uns irgendwie positiv jetzt hier noch rauszumogeln.
Ich bin positiv.
Okay, Sascha, also es war schön, dich wieder dabei zu haben, gehabt zu haben. Ich werde dich in den nächsten Monaten definitiv wieder anschreiben und dich einladen. Grüß bitte deine bezaubernde Frau von uns oder von mir zumindest. Und bis zum nächsten Mal dann, würde ich sagen.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung. War schön, mit euch zu quatschen.
Ja, dann bleibt uns nur noch Tschüss zu sagen.
Dankeschön.
Ciao, ciao.
Tschüss.